Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kann klären, Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2:1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
Schanzer setzt ein Lächeln auf. Klopft euch auf die Schulter. Es ist endlich geschafft. Die wochenlange Hängepartie von Spiel zu Spiel, schafft man noch irgendwie diesen Abstieg oder nicht, ist endlich vorbei. Und die Schanzer haben Gewissheit, dass es nächstes Jahr in Liga 3 weitergeht. Ich muss sagen, lange her, dass ich hier so viele grinsende Gesichter um mich rum hatte. Man könnte meinen, dass man ein bisschen demotivierter in diese Folge reingeht. Aber ich glaube, es tut uns irgendwie auch mal ganz gut, jetzt endlich Gewissheit zu haben und nicht seit der Winterpause sich zu denken, naja, geht halt vielleicht doch noch was oder nicht. Und deshalb sind wir heute wieder zu dritt hier, nachdem wir letztes Mal, glaube ich, waren wir letztes Mal zu zweit? Nee, vorletztes Mal zu zweit.
Letztes Mal waren wir zu zweit.
Letztes Mal waren wir zu zweit, guck. Bene, willkommen zurück.
Für die Folge haben wir viele Komplimente bekommen. Hallo.
Es war taktisch ein bisschen schwächer als sonst, aber der Rant war bestimmt hervorragend.
Naja. Mehr Emotionen bitte in Zukunft.
Ja, wir haben alles versucht, dich irgendwie zu kompensieren, aber es war schwierig. Also ich habe es wie immer taktisch eher niedrig gehalten.
Ja, also es ging ja sogar so weit, dass ich Leuten dann versprechen musste, dass wir jetzt quasi auch bei Folgen zu dritt irgendwie eine Option rausbringen, in der Bene rausgeschnitten ist. Also noch mehr Aufwand zum Schneiden.
Es ist so wie mit Stadionton und ohne quasi. Ja. Ja. Wir könnten euch auch einfach mal so eine Folge anbieten, einfach mit Stadionton, dass wir einfach nur das Mikro laufen lassen, ohne unsere eigene Audiospur, dass ihr nur den Lüfter vom Laptop hört oder so. ASMR. Machen wir einen zweiten Standbein. Egal, wir driften schon wieder ab. Das ganze Ding dauert keine 5 Minuten und wir arbeiten schon wieder daran, dass die Folge heute länger dauert. Aber ich hoffe nicht. Denn ich kann euch auch jetzt schon versprechen, wir werden über die letzten Spiele reden, wir werden ein bisschen darüber reden, dass wir jetzt abgestiegen sind, aber wir werden uns noch nicht so ganz tief in die Saisonrückschau, warum sind wir jetzt genau abgestiegen und wer genau ist alles böse und schuld, vertiefen. Das machen wir später. Freut euch auch da schon mal drauf. Aber jetzt, euch vorstellen muss ich euch beide ehrlich, mehr drauf, weil ich rede trotzdem hier, Marco hier und Martin Bene in der Nähe. Yes. 4 Spiele. Bei dem am Anfang noch hieß, naja, 7 Spiele, wir wissen, was alles noch möglich ist und vielleicht geht ja noch irgendwie was. Und das erste Spiel war gegen Aue, also eigentlich, wenn man realistisch ist, irgendwie das Spiel um den vorletzten Platz. Aber man hätte natürlich auch da schon mal nochmal irgendwie angreifen können, theoretisch. Und tatsächlich ist das Spiel gegen Aue zumindest mal positiv ausgegangen. Wie positiv es inhaltlich war, das würde ich jetzt gerne mal ein bisschen näher beleuchten. Und Martin grinst, Bene grinst nicht, deswegen darf Martin erstmal anfangen.
Ich finde, also für das, dass es ein positives Ergebnis hatte, war da schon sehr viel Frustrierendes auch mit dabei.
Das Wetter beispielsweise.
An das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber
Schnee, Regen, mehr Regen.
Ach
mehr
ja,
Schnee.
Stimmt, ja, das typisch natürlich, wenn Aue kommt oder man in Aue ist, dann ist meistens irgendwie schlechtes Wetter. Nee, also ich finde, wenn man es von hinten irgendwie aufrollt, finde ich sogar so frustrierend, dass ich mich irgendwie über diesen Sieg dann, der ja das Emotionalste und Beste von dem, was du irgendwie in einem Fußballspiel erleben kannst, ist halt irgendwie so ein Treffer in der Nachspielzeit, dann noch ein geiles Tor, irgendwie nicht mal so richtig freuen konnte. Also es ist so dieser kurze emotionale Moment, der irgendwie ist, wenn dein Verein in letzter Minute ein Tor schießt. Aber das hat bei mir keine 10 Sekunden irgendwie gedauert, bis ich dann irgendwie lachen musste und mir gedacht habe, okay, ja, cool. Aber wenn das jetzt das Emotionalste in der Saison ist, dann klasse.
Wenn das das Aufbäumen ist im Abstiegsendspiel, dann wird es schwierig, wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, wir können gerne weiter von hinten aufzäumen, aber also.
Ja, das ist meine Meinung, auf jeden Fall zu der Frage, die du im Endeffekt hattest, wie positiv es war. Also ich fand es sehr, sehr frustrierend, den gesamten Spielverlauf. Jetzt können wir gerne von vorne irgendwie starten.
Also fandest du die 7. Minute auch schon frustrierend?
Naja, ich fand es bis dahin schon zumindest schon mal irgendwie nicht stark. Also wir sind mit Sicherheit nicht gut aus der Kabine gekommen und profitieren halt dann von der roten Karte, auf die du jetzt irgendwie abzielst.
Wirklich?
Ja, die natürlich mega dumm im Endeffekt ist und uns extrem in die Karten spielt. Aber ja, bis dahin war es nicht super. Und ich glaube auch, dass ohne die rote Karte hätten wir jetzt das Spiel, oder wäre das Spiel wesentlich anders gelaufen und wir hätten auch nicht die 3 Punkte damit genommen.
Ja, drehen wir mal so, also, wie gerade schon gesagt, rote Karte, brauchen wir nicht, glaube ich, groß darüber diskutieren, ziemlich eindeutig und ziemlich unverständlich, also sah aus nach der größten Frustaktion überhaupt, da war ja eigentlich noch nicht so viel da, worüber man irgendwie Frust hätte schieben müssen, aber klarer Schlag gegen Gauss, macht ein bisschen viel dann gerne natürlich draus, aber trotzdem, also selbst ohne Videobeweis, erstmal klar. Dann gehst du halt in das Spiel mit einem Mann mehr und denkst du, ja gut, jetzt müssen wir halt mal zeigen. Und die, sag mal, also auf dem Papier haben wir es ja erstmal gezeigt. Also du gehst 2-0 in Führung, jetzt auch nicht unverdient. Möchte sich irgendwer über die beiden Tore groß auslassen. Waren jetzt ja nicht die allergrößten Kabinettstückchen, aber halt einfach gut raus. Also halt aus dem, was du hattest.
Findest halt. Du? Also ich finde nämlich, dass das Führungstor schon ein verhältnismäßig schön rausgespieltes Tor dann auch ist. Einfach halt mal ein Angriff, der so läuft, wie er denn laufen soll. Was halt, was uns, glaube ich, einfach viel zu selten gelingt, dass nämlich halt einfach ja, eine Kombination von 3-4 Pässen am Stück so läuft, wie sie laufen soll. Aber in dem Fall halt richtig gut und Schmidt trifft dann zur Führung. Also da kann man mit sicherlich über jetzt das, auch über die Art und Weise des Tors nicht meckern. Ja, und
nö, also meckern kann man sicherlich nicht drüber. Also ja, es ist vielleicht ein bisschen zu weit ausgeholt. Also es war jetzt nicht das größte Wunderwerk an Tor, es war halt einfach sauber gemacht, ja, und ausgenutzt, dass du ein bisschen Raum hattest. Bena, möchtest du uns dazu mehr sagen? Du siehst so ein bisschen abgelenkt aus.
Ja, nach diesen einleitenden Worten hält sich meine Motivation in Grenzen. Nein, Schmarrn, Spaß beiseite. Also ich kann da Martin nur zustimmen. Also sowas will man doch deutlich, deutlich häufiger sehen. Mal eine Kombination mit einer dann direkten Ablage und dann das Freispielen eines Stürmers, gerade wenn man noch ein Mann mehr ist, also das 1-0, da hätte man sagen können, ja bitte, bitte häufiger und bitte mehr davon. Und 2-0 nach einer Ecke mal ein Kopfballtor zu machen, also in Anführungszeichen das Brot- und Buttergeschäft, das war ja dann auch nicht so schlecht. Aber wie es halt dann danach weiterging, und also das meinte ja sicher dann Martin auch damit, unter anderem mit den Emotionen ganz am Ende, dass die dann auch nicht mehr so berauschend waren, weil da denkt man sich dann schon, du führst 2-0 in einem wichtigen Spiel mit einem Mann mehr und ja, lässt dir dann quasi so in Anführungszeichen die Butter vom Brot nehmen, mit teilweise, man hört sich oder man fühlt sich wie eine Schallplatte, aber einfachen Abwehrfehlern dann zum Teil bei den Gegentoren.
So ein bisschen die Frage, also wir haben öfter mal gesagt, wir kommen eigentlich irgendwie mal ganz gut aus der Kabine, so 5 Minuten. Also normalerweise kommen wir 5 Minuten am Anfang des Spiels und 5 Minuten nach der Halbzeit irgendwie ganz gut raus. Das ist gerade schon mal, die ersten 5 Minuten war jetzt nicht so der Wahnsinn. Und nach der Halbzeit war ja wirklich, also was um alles in der Welt ist in dieser Kabine passiert, dass du mit 2-0 gegen 10 Mann zu Hause gegen so einen schlechten Gegner rauskommst und einfach nur noch Mist spielst. Also ist das fehlender Mut? Ist das irgendwie Angst vor der eigenen Courage oder wie man es so schön nennt? Oder ist es, was ist das? Kann man das irgendwie erklären, was in diesem Spiel passiert ist?
Also wieso der Bruch dann so zustande kam, ist schon sehr, sehr schwer zu erklären. Was die Ansprache in der Halbzeit war, da sind wir natürlich nicht dabei, aber das wäre in der Tat sehr, sehr interessant, dass du vor allem, wenn du 2-0 vorn bist, also das ist jetzt nicht 1-0 vorn und du musst immer damit rechnen, auch hey, ich gehe vielleicht nicht das größte Risiko, weil im Zweifel bringe ich dann den Gegner wieder ins Spiel. Aber bei 2-0-Führung ist es schon sehr, sehr interessant, fragwürdig. Also wie dann das zustande kommt. Klar kannst du natürlich sagen, dass dann irgendwie, wenn du in den letzten Wochen keine Erfolgserlebnisse hattest, dass dann irgendwo auch eine gewisse Nervosität drin ist. Aber in so einer Situation mit einem Mann mehr, wo du wirklich das Spiel beruhigen kannst, abwarten kannst. Du weißt, der Gegner muss trotz seiner 10 Mann irgendwie irgendwann kommen. Also das ist dann schon schwer verständlich.
Aber es war ja irgendwie weniger Nervosität und mehr irgendwie eine unglaubliche Passivität, ne? Ja, also von meinem Gefühl her.
Also ich wollte es auch gerade sagen, also weil du auch irgendwie Angst oder so gesagt hast, das hast du da, glaube ich, gar nicht gespürt. Das war eher ein zu selbstsicher, irgendwie schon diesen Sieg schon eingetütet und schon gedanklich beim nächsten Spiel irgendwie so so auf dem Weg quasi zum Klassenerhalt schon. Keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht zu vergleichen irgendwie jetzt zum Beispiel auch mit dem 2-0 gegen den KSC, das ja auch verspielt wurde, finde ich komplett andere Voraussetzungen. Da war es irgendwie auch ja, einfach ein Gegner, der Druck gemacht hat, der sich auch übers Publikum und so weiter da irgendwie reingekämpft hat. Aber das war in dem Spiel nichts davon. Aue war am Boden und du hast sie wieder irgendwie hochgeholt. Also, und das 2:1, der Anschlusstreffer, ist ja dann auch irgendwie ein Sinnbild für dieses ganze Spiel irgendwie, dass das halt von vorne bis hinten eine Aneinanderreihung von irgendwie halt Inkonsequenz und Fehlern irgendwie ist. Ja, also ich hab, bei mir steht auch auf dem Zettel nur peinlich im Endeffekt bei dem 2:1. Das muss man sich einfach mal anschauen. Wirklich, da ist keiner dabei, dem du irgendwie keinen Vorwurf machen kannst, finde ich.
Ich muss auch sagen, also auch dieser Abschluss, also ich habe im Spiel gedacht, ja, der war aber unglücklich abgefälscht.
Ja, genau, deswegen meine ich, ja.
Und dann denke ich, der war nicht abgefälscht, der war einfach nur irgendwie relativ uninspiriert so in die linke Ecke gepiekt, keine Ahnung, und alle gucken zu und keiner geht hin und auch inklusive Torwart ohne Bewegung, das kann doch eigentlich nicht sein.
Absolut, also das 2:1, das fand ich schon, also in dieser Passivität, also sehr, sehr, sehr fragwürdig, aber irgendeinen Grund muss es ja haben und dass du gerade dann quasi auch nach der Pause so einen Bruch hast und ja, da wäre es einfach schon interessant, das dann in der Kabine mitzubekommen, beziehungsweise dann vielleicht auch wirklich das Innenleben der Spieler, weil einerseits solltest du ja eigentlich erwarten, dass wenn du in so einer Lage bist, dass du zumindest dann nicht irgendwie Arroganzprobleme hast, was ja also ein Ansatz von dir war, Martin, aber ja, also man merkt selber, man sieht das Spiel und fragt sich, was ist da denn jetzt wirklich los?
Ja, vor allem interessant ist ja auch, es steht 2:1 und du hast dann hat man selber nochmal zwei Riesenchancen. Im Grunde einmal bei dem Keller zeigt, dass er kein Stürmer ist und dann irgendwie den Ball so leicht am Tor vorbei stolpert und danach halt nochmal ein Kracher von Schmidt, der natürlich aus einem ziemlich komischen Winkel war, der, ob er jetzt unbedingt reingeht, wenn er aufs Tor geht, weiß ich auch nicht, aber man zeigt halt, man ist eigentlich offensiv halt auch nochmal da. Und dass du dann halt einen Gegner wie Aue, der ja auch am Boden ist, wie du es vorhin schon sagst, dann trotzdem nochmal schaffst, irgendwie zurückkommen zu lassen mit einem Tor, das sehr ähnlich war mal zu unserem 1:0, nur halt mit sehr, sehr wenig Gegenwehr mal wieder. Einfach dann irgendwie den Ball in den Fünfer gelegt und einer hält den Fuß rein. Wo ist der Druck? Also du musst ja nur in dem Moment einmal den Ball für den Spieler stellen.
Du bist jetzt beim 2:2, oder?
Im 2:2,
ja. Ja, vor allem, also da ist es so, also das ist für mich auch sinnbildlich, weil das ist halt gerade das Zweikampfverhalten und so weiter. Also das dachte ich mir, what? Was ist denn hier los? Also dass ich irgendwie dann so in Anführungszeichen das einfache Foul haben will und mich dann da fallen lasse oder halt dann bei einem leichten Körperkontakt. Also das ist dann einfach irgendwie ja zu naiv, zu billig und so weiter. Ich glaube, Bill Bier war es, also der ja wirklich in einigen Teilen schon auch noch einer der Lichtblicke war und was ja auch hier häufig erwähnt wurde. Aber da dachte ich mir schon, okay, also so kannst du, also das ist dann einfach zu wenig, weil so kannst du in der zweiten Liga nicht bestehen. Und ja.
Ja, wir haben nicht viel zu sagen dazu. Also außer, dass mich tatsächlich in dem Moment, ich mein, wieder da dachte, war klar, irgendwie war es klar, es musste passieren, weil anders spielt der FC Ingolstadt dieses Jahr nicht. Was mich dann tatsächlich noch mehr überrascht hat, ist eher, dass wir tatsächlich noch zu einem 3:2 kommen.
Ja. Was ja dann eigentlich wieder für den Charakter und so weiter irgendwie spricht. Und ich habe mich da schon auch ein Stück weit dann irgendwie ertappt, mir irgendwie nochmal was fürs Derby auch irgendwie Positives irgendwie abzuleiten, wo du irgendwie sagst, naja, geht doch. Und genau mit dem Spirit der Nachspielzeit dann jetzt irgendwie den ins Derby mitnehmen und so weiter. Ja, trotzdem, trotz allem, was wir jetzt irgendwie dann im Spiel schlecht geredet haben, natürlich, also das 3:2 ist natürlich ein geiles Tor. Kann man nichts sagen.
Ja, und das ist so ein bisschen die Frage, also symptomatisch, also dann ist es Pausen, der nie spielt, dann ist es der Linksverteidiger, bei dem du denkst, da passiert sicherlich viel, aber nicht, dass der den aus 18 Metern stoppt und einfach ins Kreuz erkaut. Was mich am meisten überrascht hat, tatsächlich so ein bisschen im Nachhinein, eigentlich ist mir da gar nicht so aufgefallen, ist die ganze Geschichte, was du gerade schon sagst, was so für Charakter spricht und Geschichten. Ich meine, wir diskutieren jedes Mal, woran liegt es, Einstellungen irgendwie oder Geschichten. Und dann fällt halt so ein 3:2 und die komplette Bank eskaliert in einer Ekstase. Jetzt hättest du gerade den Titel geholt und rennt geschlossen aufs Spielfeld. Und im Nachhinein eigentlich ist das ja irgendwo ein gutes Zeichen. Also das in so einem Spiel, in so einer eigentlich ausweglosen Situation, in der Tabelle halt solche Emotionen doch in der kompletten Mannschaft noch vorhanden sind. Und auch da komme ich dann wieder zurück, was du auch gerade sagst, Martin, auch da dachte ich mir, naja gut, wenn es über die Emotion ja anscheinend funktioniert, dann könnte ja in so einem Derby was gehen. Aber ich weiß nicht, was war euer Gefühl bei dem bei dem Jubel, weil ich muss sagen, es war mehr Jubel auf dem Feld als in der Tribüne sicherlich.
Aber ich glaube auch, also, aber ich glaube, dass du in dem Moment halt auch einfach nicht nachdenkst über eine Tabellensituation oder was auch immer. Also, wie ich vorher gesagt habe, für diesen kurzen Moment, wo du den Ball da fliegen siehst und weißt, geil, das ist jetzt der Siegtreffer, da schaltest du halt oder blendest du alles andere um dich rum einfach irgendwie aus und da macht das schon was kurz mit mir. Also da wäre ich genauso irgendwie da aufs Feld gerannt, auch wenn ich die Tabellensituation kenne, glaube ich. Nichtsdestotrotz, ja, natürlich, also ich glaube auch, dass da immer etwas Persönliches irgendwie vielleicht auch mit drin hängt, dass man schon dem Jungen dann auch irgendwie als Mitspieler irgendwie gönnt, dass der mal sein Erfolgserlebnis und so weiter hat. Wie gesagt, bei mir hat es halt nicht lange angehalten, diese Euphorie.
Ja, also wenn wir auf Ruhig kommen, vielleicht nur so eins, wir haben vorher schon gesagt, also grausiges Wetter, grausiges Matchup irgendwie, Freitagabend.
Was hat Krause damit zu tun?
Für den neutralen Beobachter würde ich sagen, da waren jetzt nicht so viele Zuschauer im Stadion, offiziell war es aber doch 4200. Schelm, wer da Böses denkt. Ja, also, ja, kann man machen, muss man nicht. Ich weiß nicht, also 4200 Zuschauer waren in dem Stadion nicht, inklusive auch mit Dauerkarten. Müssen wir, glaube ich, nicht vertiefen, aber das ist so ein bisschen.
Ja, gut, auch da muss man schon mal noch irgendwie die Frage stellen, ob es halt die Regelung da irgendwie gebraucht hätte, die am Samstag irgendwie zu kippen, dass dann da nicht mehr Maskenpflicht und 2G ist und halt quasi am Freitag aber diese Regelung noch gilt. Das ist natürlich dann auch mehr als beschissen irgendwie, sag ich mal. Aber. Wir wissen auch alle, dass das jetzt nicht dazu geführt hätte, dass irgendwie wäre das ein Samstagspiel gewesen, das Stadion ausverkauft wäre. Das ist auch klar.
Es wäre ausverkauft gewesen, Herr Söder. Der Verein hätte sich damit refinanziert. Naja, egal. Also es mussten keine 4200 Zuschauer in dem Wetter dieses Spiel schauen. So, gut. Du gewinnst das Spiel, hast wieder theoretisch irgendwie die Chance am Leben gehalten gegen Aue. Yay, ja. Da geht noch was, wir wissen alle, was in 6 Spielen noch geht, bla bla bla. Dann kommt das Derby, bei dem man sich dann schon wieder denkt, ja, mit der Euphorie im Rücken, mit dem, wie du es jetzt schon gerade sagst, naja, dann halt Maskenpflicht etc., irgendwie alles, keine 3G mehr, alles abgeschafft. Brauchen wir jetzt nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll das Ganze ist, aber gehst du halt tatsächlich eigentlich mit guten Voraussetzungen in dieses Spiel rein, Freitagabend relativ viel Ingolstädter dabei, Szene ist wieder zurück. Und naja, wir haben ja vorletztes Mal schon gesagt, also im Endeffekt geht es halt nicht mehr um so viel diese Saison, aber dieses Derby halt zu gewinnen, wäre doch ganz schönes Ziel nochmal die Saison. Und am Ende des Tages geht dieses Spiel unentschieden aus und vielleicht hätte man sich vor dem Spiel gesagt, naja, okay, würde man auch nehmen, aber also ich weiß nicht, wie soll ich dir, aber mir persönlich muss sagen, ist das Spiel einfach, geht es mir immer noch komplett auf den Sack und es war viel, viel, viel zu wenig, was gezeigt wurde und was auch rausgekommen ist dafür, was auch eigentlich möglich gewesen wäre in dem Spiel. Regensburg ist so schlecht in der Rückrunde, die sind ja noch hinter uns in der Rückrundentabelle, glaube ich. Und da ist irgendwie die Mannschaft meines Erachtens schon auch gut und nett mit wenig bösen Worten aus diesem Spiel rausgekommen.
Ja, ich glaube, also das müsst ihr dann da nochmal deutlich, deutlich mehr ausführen, wie es dann auch im Stadion darüber kam. Zu Hause quasi über den Stream beziehungsweise vor dem Fernseher, da ist es dann schon so, wie du sagst, boah, das ist schon ein Fußballspiel, was sehr, sehr wenig anbietet. Und gerade auch, wenn wir davon sprechen, dass man irgendwie offensiv halt auch stattfinden muss, das war schon von FCI-Seite auch sehr, sehr wenig. Also wie du schon erwähnst, Marco, klar kann man dann natürlich erwähnen, hier Kampfspiel und so weiter, Abnutzung der beiden Mannschaften, aber ja, also das ist dann schon halt also gefühlt irgendwie außer dem Tor, das ja auch dann gefallen ist mit irgendwie ein ganz, ganz krummes Ding, das dann da reinfliegt, war mir das dann schon deutlich, deutlich zu wenig, auch dann immer wieder im Hinblick auf dieses Umfeld beziehungsweise die Situation, wo du eingeleitet hast, dass es dann irgendwie für die Fanszene das Derby ist, dass es dann irgendwie gerade nach einem 3-2, wo man nochmal einen Sieg hat, vielleicht noch irgendwie ein ganz leichter Schimmer aufkommt, da ist das dann schon sehr, sehr, sehr wenig.
Ja, mich lässt das Spiel immer noch so ein bisschen ratlos zurück, auch jetzt mit einigen Wochen Abstand irgendwie. Also wenn du es irgendwie rein sportlich siehst und das ist dann genau das, was hättest du davor genommen? Ich glaube, ich habe davor auch gesagt, ich will dieses Spiel gewinnen und habe es auch unmittelbar nach Abpfiff gesagt, dass ich mit dem Unentschieden nicht zufrieden bin. Wenn du dir das Unentschieden anschaust, wenn du dir das Spiel anschaust, musst du einfach rein sportlich mit der Brille auf sagen, kannst du mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Also du hattest im Endeffekt kaum Torchancen. Selbst das Tor ist ja nicht wirklich eine Torchance gewesen. Du warst
wurde erzwungen.
Eigentlich die wesentlich schlechtere Mannschaft. Hast, wie gesagt, das Dusel-Tor hinten am Anfang weitgehend stabil gestanden, dann auch ab und an mal irgendwie Glück gehabt, beziehungsweise auch Jendrusch schon mal irgendwie ein, zwei ganz gut rausgetan. Klar ist das Gegentor dann genauso ja, ein Dusel-Tor, wenn man irgendwie will, oder zumindest halt ein Stocher-Tor, wie es halt irgendwie perfekt auch irgendwie zu so einem Spiel irgendwie passt, wo sowieso zwei ja, schwache Mannschaften gegeneinander hast, irgendwie Derby, scheiß Wetter, dass halt dann irgendwie so einer noch reingestolpert wird. Ich habe im Stadion gesagt, für mich war es keine Ecke in der Entstehung. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie eine Wiederholung noch gesehen, habe es jetzt aber kurz oder nicht mehr gefunden in der Vorbereitung auf die Szene. Für mich sah es irgendwie im Stadion so aus, als wäre es da irgendwie ein Offensivfall davor. Ist aber auch völlig egal, wollen wir auch nicht reden. Ich glaube, es war auch die erste Ecke irgendwie. Wir haben in der Halbzeit noch geredet, Marco, dass wir es wahrscheinlich mit der ersten Ecke das Gegentor kriegen. Also wir haben es so ein bisschen prognostiziert.
Wir haben es gejinxt, wir sind schuld.
Ja, dann haben wir auch schon wieder einen Schuldigen.
Diesmal nicht der Wind.
Ja, ich dieses Thema finde ich, oder Bene, willst du erstmal noch?
Achso, ich wollte halt gerade sagen, bei den Ecken und so weiter, wenn man jetzt über die Sachen und Probleme der Saison oder die dritten halt dann da wieder irgendwie auch offen zutage, du kriegst halt, auch wenn das natürlich so ein Slapstick-Stochertor ist, whatever, dass dir, aber das halt wieder nach einer Ecke, nach einer Standardsituation und dann später auch noch, wo dann Regensburg das Siegtor noch in der Nachspielzeit machen kann, ist auch wieder nach einer Ecke dieser Kopfball an die Latte und dann die beiden Szenen, die du erwähnt hast, die Jendrusch halt gut raustut irgendwie vor der Halbzeit, da habe ich mir auch wieder notiert, beziehungsweise noch im Kopf, da wurde zum Teil flach hinten rausgespielt und dann verliere ich halt irgendwie, weiß nicht, so 40, 45 Meter zentral vor meinem eigenen Tor den Ball. Und der kommt dann natürlich postwendend zurück und das ist dann halt auch auf jeden Fall entweder naiv oder zumindest auch dann die falsche Herangehensweise, gerade an so einem Tag, wo irgendwie durch Regen und die Umstände der Boden schwer ist. Ja, das ist dann halt wirklich so. Also dann, da dachte ich mir schon, also wieso treten dann immer wieder irgendwie ähnliche Fehler zutage?
Ich muss sagen, also hat zwei Facetten. Das eine, was du gerade gesagt hast, Martin, also sportlich gesehen, ich sehe es noch krasser, also sportlich gesehen, es ist ein glücklicher Punkt, wenn es hochkommt. Ja. Also das Ding musst du einfach verlieren. Wir haben keine Torchance. Also ich kann mich auch an keine erinnern. Dieses
Pick hatte nach der Pause nochmal eine gute Chance aufs 2-0 dann direkt. Ja.
Dann habe ich nicht verstrengt, aber da haben wir einen Torschuss, als ich aber auf den 20-6 Torschüsse für Regensburg, laut Kicker-Statistik, also Torschüsse irgendwo in die Nähe des Tors, weil sonst weiß ich auch nicht, wo wir 6 hier haben. Und am Ende halt dann nochmal, wer auch sonst, das wäre nochmal klar gewesen, hier Gimba an die Latte. Also das Spiel musst du halt verlieren sportlich. Und das ist, also allein sportlich gesehen war es schon schlecht. Und auch keiner positiven Erwähnung irgendwie wert, dieses Spiel. Dann, außer, dass du diesen Punkt aus Versehen mitnimmst. Aber aus Derby-Sicht war das einfach grauenhaft. Also jetzt reden wir über viel Regen und schweren Boden. Ich will den Gimba durch das Stadion fliegen sehen. Ich will da gelbe Karten, von mir aus rote Karten sehen, wenn du so eine Scheiße spielst. Wir haben vorher gesagt, mir hast du gesagt, von Kampfspiel ab. Das war kein Kampfspiel. Das war Krampf. Kampf war das nicht. Also, für ein Derby war mir da nicht annähernd genug Hitze drin. Klar, Regensburg muss nicht. Für die ist das ja sowieso immer noch eine andere Geschichte, aber die müssen ja in dem Moment auch gar nicht. Wir müssen das diktieren in dem Spiel. Wir müssen da durchtreten. Wenn es fußballerisch nicht geht und es ging nicht, dann muss halt durch irgendwas anderes passieren. Und sich am Ende dann über diesen einen Punkt halt zu sagen, ah, okay, ja, ein Punkt passt ja irgendwie. Dann kommt das halt noch dazu, was ich immer noch ein bisschen schwierig sehe. Der Gästeblock war fast voll und die Reaktionen nach dem Spiel waren überwiegend positiv, als die Mannschaft kam, was sicherlich irgendwie auch dem geschuldet ist, dass man jetzt halt sich irgendwie selber auch mal ganz nett fand wieder, weil die Stimmung war ganz gut. Da hat auch keiner Bock, jetzt irgendwie groß stumm zu machen. Aber ehrlich gesagt, war das scheiße. Also, das war, also ich meine, Gut, also aus unserer Sicht warst du eh schon längst abgestiegen, aber wenn du wirklich realistisch noch darum reden willst, dann irgendwo mitzuspielen, musst du das Spiel sportlich gewinnen. Du musst in dem Spiel auch aus Derby-Sicht anders auftreten. Das ist einfach, ich fand das Spiel von vorne bis hinten einfach eine Frechheit.
Also mir war auch klar, dass es jetzt auf diese Diskussion irgendwie ein Stück weit ausläuft, beziehungsweise ich habe es ja auch selber da so eingeleitet, bis Bene dann nochmal was zu den Ecken völlig berechtigt zu sagen hatte, aber darauf wollte ich im Endeffekt auch raus. Also was ich nicht machen will, ist jetzt irgendwie hier eine Mentalitätsdiskussion à la Borussia Dortmund und so weiter irgendwie aufmachen, ob das jetzt...
Ja gut, das würde aber auch bedeuten, dass die es sportlich könnten und deswegen die
Mentalität nicht stimmt. Deswegen, ich will jetzt nicht sagen, das war Derby und ihr habt nicht gekämpft oder sowas. Aber sich danach irgendwie daran aufzugeilen, dass es jetzt was das Kampfspiel war, davon sind wir halt meilenweit entfernt. Also wir haben halt de facto 38% gewonnene Zweikämpfe. Jetzt kann man auch über Zweikampfstatistiken wahrscheinlich irgendwie halten, was man will. Keine Ahnung, wann ein Zweikampf gewonnen ist und wann er irgendwie unentschieden ist oder was auch immer. Aber also für mich ist es auch so, dass die Hitze, die ich gesehen habe, ich fand schon ein ruppiges Spiel, aber die ruppigen Szenen, die es gab, die gingen aus meiner Sicht, waren das Akzente, die Regensburger gesetzt haben. Und das waren nicht Sachen, die irgendwie jetzt von uns ausgegangen sind. Ich habe so ein, zwei Spieler gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, da hat jemand kapiert, um was es geht. Schmidt war für mich einer davon zum Beispiel. Absolut limitiert, was qualitativ da irgendwie anging in dem Spiel. Aber ich fand, vom Einsatz her konntest du Schmidt zum Beispiel an dem Tag keinen Vorwurf machen. Aber alles, was ich da gesehen habe an Einsatz und so weiter, ist das, was ich in einem normalen Zweitligaspiel erwarte, wenn ich die schlechtere oder die beschränktere Mannschaft bin qualitativ. Nichts, was jetzt irgendwie in einem Derby massiv positiv hervorzuheben wäre. Und das ist so ein bisschen, wenn das ist, wonach ich mich danach irgendwie die ganze Woche lang irgendwie kommunikativ hochziehen kann, dann ist schon einiges im Argen auch irgendwie. Ja, und dann noch zu dem zu ergänzen, was du sagst mit irgendwie die Reaktion nach Schlusspfiff, fand ich auch merkwürdig, ging mir auch so, dass ich irgendwie ein bisschen, habe ich ja vorher schon gesagt, eigentlich sagen, ich wollte das Spiel halt gewinnen und dafür war es mir einfach zu wenig, auch wenn ich gesehen habe, dass wir mit dem 1-1 gut bedient sind. Aber es ist halt genau das Problem bei einem Unentschieden, dass du dann halt einfach irgendwie ja, auch mal klatscht und vielleicht auch aufmunterst und froh bist, dass du nicht wieder abgeschossen wirst wie in der Runde.
Also ich meine, aus der emotionalen und Derby-Perspektive, da seid ihr die deutlich besseren und auch vor Ort gewesen. Aber ich stimme euch dazu, also das ist dann vielleicht nicht klar genug herausgekommen. Also was ich ja meinte, gerade unter diesen Umfeldbedingungen und mit dieser auch dann Relevanz etc., ist das einfach sehr viel oder ist es sehr, sehr, sehr wenig. Und genau, also das dann auch, also musst du schon sagen, also wir haben ja auch immer wieder versucht, zum Teil dann die positiven Aspekte rauszufischen und zu analysieren, aber also wie gesagt, das offensiv nicht stattgefunden und dann ein Spiel eigentlich, wo du glücklich sein kannst, dass du einen Punkt mitnimmst.
Ja. Ich finde, du vergibst halt einfach mit dem Spiel dann, indem du es dann auch nicht erzwingst zum Ende irgendwie, eine Riesenchance, dass du auch, oder die Voraussetzungen wären halt einfach da gewesen, dass du in dem Spiel, wo die Fanszene wieder da ist, nochmal trotz Abstieg irgendwie sowas wie eine Aufbruchstimmung für die nächsten Monate dann einfach irgendwie erzeugst oder vielleicht auch zumindest irgendwie halbwegs positiv mit der Saison abschließen kannst, finde ich. Weil das wäre tatsächlich bei mir gewesen, hätten wir jetzt das Spiel gewonnen, dann hätte ich der Saison was Positives abgewinnen können und alles andere wäre völlig egal gewesen. So ist es. Ist es das halt nicht. Ne? Ja. Man dümpelt jetzt so weiter vor sich hin und man ist dem Abstieg irgendwie entgegengedümpelt. Aber
ich glaube, wir haben natürlich auch eine schwierige Meinung. Also ich bin natürlich auch deiner Meinung, dass so ein da nochmal halt zu gewinnen, zumindest noch einmal einen positiven Touch geht. Ob ich jetzt sagen würde, dass mir dann alles andere egal wäre, weiß ich nicht.
Aber alles andere war bis dahin eh schon.
Ja, genau, alles andere ist bis dahin, aber egal, ist es natürlich irgendwie trotzdem nicht. Aber ich glaube trotzdem, mal unabhängig, was du schon sagst, auch nicht nur die Fanszene war halt zurück, sondern es war halt einfach mal auch vom normalen Stadiongänger einfach mal dieser Block ziemlich voll. Also das habe ich nicht mal erwartet, dass dieser Auswärtsblock fast voll
war. Ich fasse die Fanszene auch sehr weit.
Also, ja, du fasst die Fanszene, das ist natürlich auch, ja, okay. Aber mal sagen wir mal, die aktive Fanszene, die ja einfach durch den Boykott, den Rahmenbedingungen halt nicht da war, ist ja trotzdem irgendwie unabhängiger zu sehen von denjenigen, die ja halt vorher einfach vielleicht bei den Spielen nicht dabei waren. Aber es war auch mal wieder ein Zeichen dafür, dass dieses Spiel einfach halt doch einen relativ hohen Stellenwert hatte. Weil ich meine, den meisten war sicherlich irgendwie klar, dass das sportlich nicht um viel ging, sondern um dieses Spiel ging. Ja, und blöd zu sagen, was du sagst, also es ist halt einfach mal ein Saisonziel mehr, dass du einfach mal streichen konntest nach dem Spiel. Weil klar, übrigens das Saisonziel sportlich irgendwie der Klassenerhalt, schon längst geschehen, Hinspiel, Klatsche bekommen gegen Regensburg, Rückspiel, wieder vergeben, da irgendwas zu holen. Und deswegen, mir brennt das tatsächlich momentan auch wesentlich mehr noch als andere Dinge. Dieses Spiel, ja, auch wenn andere Spiele auch scheiße waren. Ja, Derby Nummer 2 abgehakt. War es jetzt für eine Weile wieder mit Derbys. Nächstes Jahr wird es eher nichts. Da wirst du, ne, ich glaube, Regensburg kann nicht mehr absteigen. Nächstes Jahr dann ohne Derby. Dann haben wir wenigstens die Saison mal verfehlen können. Ja, entsprechend mit Stimmung geht man ins nächste Spiel, wenn man sich denkt, puh, Heimspiel gegen Paderborn. Das kann ja nur klasse werden. Aber wie naiv ich war, das ist so scheiße. Das hätte ich mir nicht gedacht. Weil, also ich hätte den Zettel auch irgendwie gegen Paderborn auch leer lassen können. Also ist, was ein Fuckspiel. Also klar, Paderborn wieder mal, für die ging es so gar nichts mehr. Ich meine, die waren wahrscheinlich 12 Punkte hinter Relegation nach oben und unten. Für die geht es um gar nichts mehr. Und dann denkst du auch wieder, okay, wenn du jetzt wirklich irgendwie irgendjemand in diesem Verein noch daran glaubt, dass da irgendwas gehen sollte, könnte man ja eventuell zu Hause gegen so eine Mannschaft wie Paderborn, die tatsächlich auch in diesem Spiel für mich unglaublich unsicher gespielt hat, im Spielaufbau, vielleicht mal irgendwas machen. Pressen beispielsweise. Versuchen, irgendwie auf den Sieg zu spielen. Aber vielleicht ist das ja auch wieder eine sehr subjektive Meinung. Was war das für eine Scheiße?
Ja, also ich muss auch irgendwie vorher wegschicken, dass jetzt auf meinen Zetteln auch nicht mehr so viel steht, weil ich jetzt auch die letzten mindestens 2 Spiele dann eher mich irgendwie des Stadionerlebnisses erfreut habe und den Leuten, die da waren oder auch mal wieder hinter irgendwelchen Fahnen und Doppelhaltern gestanden bin oder irgendwie das ein oder andere Bier dabei getrunken habe. Ja klar, also aus dem Paderborn-Spiel bleibt jetzt auch nicht viel irgendwie hängen. Mir ist irgendwie Mitte der ersten Halbzeit aufgefallen, dass wir irgendwie halt einfach offenbar gar nicht mehr schießen wollen. Also ich glaube, wir hatten auch zur Halbzeit irgendwie einen Abschluss oder so erst, der dann auch ja, wohin auch immer ging, aber nicht aufs Tor. Also unglaublich ja, kompliziert oder was auch immer, also das finde ich, zieht sich auch so die letzten Spiele ein Stück weit irgendwie durch, dass es unfassbar viel zusammenkommen muss, damit wir es überhaupt ins letzte Drittel schaffen irgendwie. Also es ist das, was wir vorher irgendwie gesagt haben, diese Kombination, die da zum Beispiel zu dem Tor gegen Aue oder so führt, da muss Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen irgendwie, damit wir 3 Pässe am Stück irgendwie in der gegnerischen Hälfte irgendwie an den Mann bringen, um uns damit irgendwie Richtung Strafraum zu kombinieren.
Ja, weil der Ball ja auch, also ist ja auch tatsächlich nie in der gegnerischen Hälfte. Und wenn er mal in der gegnerischen Hälfte ist, hat ihn Paderborn. Und wir würden, also wir haben in diesem Spiel alles getan, aber nicht einmal irgendwie mal ein Pressing ausgepackt. Obwohl die wirklich da auch eine Passqualität hinten raus hatten, die war noch schlechter als die von Antonitsch. Also wenn ich noch einmal einen Doppelpass zwischen Antonitsch und Jendrusch sehe, dann raste ich aus. Also was die beiden für ein Drecks-Kurzpassspiel gespielt haben, das war eine uninspirierte Scheiße. Antonitsch, Jendrusch. Jendrusch, Antonitsch. Antonitsch denkt sich, wenn ich jetzt nochmal zu Jendrusch passe, dann kündigen sie mich. Hau den Ball einfach irgendwie an die rechte Auslinie, blind nach vorne. Und alle denken sich, ja, der Agenza, der bringt ja auch nicht mehr viel. Jetzt hat er schon wieder allein gegen 6 Leute das Tor nicht gemacht. Also dieses Spiel war wieder, also jedes Mal, wenn man sich denkt, okay, jetzt muss doch nochmal irgendwer versuchen, Punkte zu holen, spielen wir so einen Vollmüll. Also wer, also und den frage ich mir halt auch wirklich, also wo ist da auch mal der Ansatz, die Ansage, der Matchplan, ein Tor zu schießen, ein Spiel zu gewinnen? Weil wie willst du mit diesem Spielprinzip, was wir da ausgepackt haben, ein Spiel gewinnen? Danach stellt sich Rehm hin und sagt, ja, wir sind irgendwie so vorne so ungefährlich. Ist mir jetzt in dem Spiel aufgefallen. Irgendwie sind wir scheiße vorne. Ja, das ist blöd. So gewinnen wir kein Spiel. Das hat der 14 Spiele vorher genauso gespielt, die Scheiße. Und jetzt stellt er sich dann hin, oh ja, ach so, buh, ja, die Stürmer, die treffen irgendwie nicht. Dass man aber jedes Spiel auf 0-0 spielt, jedes Spiel hinten nur versucht, irgendwie ums Verrecken einfach das Spiel nicht zu verlieren, weil es ja irgendwie besser aussieht in der eigenen Vita, wenn man lieber dreimal 0-0 spielt, als einmal zu verlieren. Also, ich kann es nicht ernst nehmen. Also, ich kann es wirklich nicht mehr ernst nehmen. Yeah, wieder Rant, geil.
Ja, also ich bin ja hier für die sachlichen Analysen verpflichtet, aber gerade nach so einem Monolog bzw. Rant, da fällt es dir dann auch schwer, noch irgendwas zu ergänzen, weil das, was ihr jetzt in einige Emotionen verpackt habt, das ist dann halt auch wirklich, wenn man es auf komplett sachlich unterbricht, deutlich zu wenig. Und das ist ein Spiel, wo man sich wirklich denkt, wieso habe ich mir das angeschaut? Und das ist dann wirklich, ja, also es treffen einfach diese Sachen zu offensiv, viel zu harmlos, viel zu wenig, wie Martin erwähnt hat, wie will man, wie soll man da ein Tor schießen, außer vielleicht mal in der Einzelaktion von Eckert, der dann aber, wie du es auch schon sagst, dann fehlt die Unterstützung, beziehungsweise muss man irgendwie darauf hoffen, dass dem alles gelingt in dieser Situation. Und dann sind mir einfach wieder quasi zwei Verteidigungsaktionen im Kopf. Also direkt in der ersten Minute Antonić, wie er wieder rausgeht und dann irgendwie aber nicht an den Ball kommt und dann alles offen ist auf der Seite. Und dann halt natürlich vor dem Gegentor der Elfer, da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Ich glaube, also Musliu lässt sich komplett rausziehen, kommt aber eben auch nicht an den Ball und dann ist halt zentral in der Mitte alles offen und dann kommt Reisinger von hinten. Ich weiß nicht, was er da versucht oder wie das gelingen soll. Und ich habe mir umgeschrieben, senzt ihn komplett um.
Ja, wobei ich noch sagen muss, ich glaube, der sich am besten anstellt in der Situation, ist Reisinger. Also von dem ganzen Defensivverbund. Ich meine, das Einzige, was der macht, ist verhindern, dass der einfach jetzt ins Tor reinschießt. Der tritt ihn halt einfach noch um.
Aber schon auch ziemlich plump.
Also. Ja, natürlich plump. Aber man muss ja auch sagen, ich meine, was macht Röhl am Anfang? Das ist ja mal so der Anfang dieser ganzen Geschichte. Röhl spielt irgendwie mit dem Ball 1 gegen 5, um dann in der Rückwärtsbewegung den Ball zu verlieren. Und plötzlich ist alles offen. Wie du sagst, Binne, klar, dann kommt Musliu mit einem unglaublich beschissenen Timing da raus, grätscht einfach mal ins Nichts. Dann steht Antonić so ein bisschen blank, wo man mal sagen muss, naja, okay, also wenn deine Mitspieler sich so verhalten, dann kannst du auch als Antonić in dem Moment nichts mehr machen. Ja, und Preisinger zieht halt dann die Notbremse. Also er ist so froh, dass man dann sagt, er hat versucht, den Ball zu spielen, hatte eine realistische Chance, weil sonst wäre es ja auch noch rot zusätzlich gewesen. Ja, aber also das war für mich ja wieder in der ganzen Szene ein komplett Versagen. Und tatsächlich irgendwie gefühlt, also zumindest ist er auch sehr überspitzt, aber gefühlt hat auch bei Paderborn genau Muslia Fußball gespielt. Alle anderen haben auch wirklich einfach einen Scheiß zusammengespielt. Und dieses Spiel muss 0-0 ausgehen. Aber wir schaffen es halt dann doch, das zu verhindern.
Ja, also vielleicht noch eine populistische Meinung oder was am Schluss, aber das habe ich mir zumindest währenddessen auch irgendwie gedacht, du hattest halt in dem Spiel auch im Speziellen das Gefühl, dass da jeder so ein bisschen was für sich macht, aber da ist kollektiv ist da wenig da. Also da ist von jedem so ein bisschen was, aber da wird nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Das ist mir noch aufgefallen. Klar ist das auch jetzt wieder was ja halt die klassisch populistische Meinung irgendwie ist, aber...
Ja, aber ich meine, das ist natürlich schon irgendwie so, was ich gerade irgendwie nochmal checken will, weil wer hat denn da im zentralen Mittelfeld gespielt eigentlich in dem Spiel? Weil es ist ja tatsächlich so, was ich ja vorhin meinte, was ich mir...
Reisinger Röhl wahrscheinlich.
Genau. Ist ja das, was ich vorher sagte, dieses... Das Spiel gegenüber Antonić und er spielt halt zu Jendrusch oder weit irgendwo versucht... in Richtung Ajensa. Aber das liegt ja auch daran, dass halt in dem Zentrum halt vom Spielaufbau nichts passiert. Also ich meine, zum einen, wie du schon sagst, Martin, irgendwie traut er denen nicht wohl, weil er hat kaum einen Pass in die Mitte gespielt. Und darüber geht ja auch nichts. Und das ist ja dann im Endeffekt auch irgendwie mal blöd, wenn deine Schaltzentrale in der Mitte fehlt, wird es natürlich schwer, mal irgendwie auch mal mit einem Ball nach vorne zu kommen. Aber da ist halt jetzt die Frage, fehlt da jetzt einfach sicherlich irgendwo ein Sapai, der ja mal in den paar Spielen, die er da gespielt hat, alles anders gemacht hat, als es vorher war? Würde da ein Stendera jetzt momentan helfen? Oder ist es wirklich einfach ein Antonić versucht, jetzt das selber in die Hand zu nehmen und prügelt ihn halt einfach blind ins Nix? Also ist es einfach schon zu spät oder fehlt da halt wirklich der Spielertyp gerade?
Ja, ich weiß nicht, ob man sich jetzt halt irgendwie an einzelnen Spielern irgendwie dann noch irgendwie diskutieren muss. Ich habe es mir zwischenzeitlich auch mich dabei ertappt, mir irgendwie zu denken, Ist wirklich Preisinger jetzt der Einzige, den wir auf dieser Position haben, der das, also ist das wirklich unsere beste Wahl gerade auf der Position, dann ist es schon auch ein Armutszeugnis bei einem über 30 Mann starken Kader. Andererseits bin ich es irgendwie leid, das halt jetzt gerade zu diskutieren. Ich war auch einer, der irgendwie halt Einsatzzeiten für Preisinger irgendwann mal gefordert hat, der hat es jetzt nicht wirklich zurückgezahlt. Ich bin es irgendwie müßig. Ich fand jetzt, kommen wir dann gleich noch irgendwie drauf, wahrscheinlich irgendwie erfrischend sogar, dass Schröck irgendwie auf der Position zurück war gegen Karlsruhe. Aber wie gesagt, ich habe jetzt die Spiele auch nicht so im Detail verfolgt, als dass ich jetzt da wirklich bewerten kann, ob der Antonitsch da aus Lust und Laune die Bälle vorgeschlagen hat oder weil er dem Preisinger nicht traut. Also keine Ahnung, ich habe da jetzt nichts Handfestes beizutragen, muss ich sagen.
Also deine Frage, geht Zarpa ab? Ja, zu 100%. Liegt es nur daran, dass er quasi auf der 6 dann diese Kombination spielt oder halt in Anführungszeichen, wie Martin erwähnt hat, Preisinger Stammspieler ist? Nein, weil nämlich, wie gesagt, es hat auch offensiv einfach die Mannschaft da nicht stattgefunden, beziehungsweise war viel zu unzusammenhängend. Ich meine, wie Martin erwähnt hat, wie will man ins gegnerische Drittel kommen, wie will man ein Tor erzielen? Da reicht es nicht nur aus oder da ist nicht nur eine Person auf der Sechs, den ersetzt man und dann ändert sich alles. Also das ist auch vollkommen klar. Und dann, wie du auch gesagt hast, ist es halt so, dass Antonitsch auch nicht der absolut beste Spieler im Spielaufbau ist. So, wenn ich das Mittel aber dann wählen muss, dann kommen halt lange Bälle und dann kommen auch lange Bälle, die vielleicht noch Potenzial nach oben haben. Mal sofort zu formulieren.
Ich meine, wir kommen halt langsam zur Gretchenfrage. Ich meine, das ist ja auch rund Dreh. Kannst du Antonitsch in dem Moment einfach den größten Vorwurf machen? Teilweise sicherlich. Aber anders muss ich auch sagen, ich meine, irgendwer ist ja auch verantwortlich für diese Aufstellung, die da steht. Und ich meine, wenn du schon siehst, also wenn du 90 Minuten dir anguckst, dass ein Gegner komplett unfähiger Gegner halt einfach nicht in Bedrängnis gebracht wird, weil du nichts anderes machst, außer Pass zwischen den Innenverteidigern, dann mal irgendwie zieht Antonitsch wieder nach rechts und versucht da wieder Aufbau zu machen, spielt wieder zurück zu Jendrusch. Du schaffst es irgendwann einmal, das war die schönste Szene dieses Spiels, du schaffst es einmal an der linken Seite vom Strafraum irgendwie im Ballbesitz zu sein und denkst dir, jetzt kommt doch irgendwann mal der entscheidende Pass oder mal so eine Flanke in die Mitte. Nee, wir schaffen es tatsächlich zurück zu kombinieren bis zu Antonitsch, um da dann irgendwie wieder diesen ganzen Angriff im Sande verlaufen zu lassen. Und da muss doch ein Trainer irgendwann mal auch eingreifen. Klar kann man wieder sagen, ja, wir haben jetzt da auch nicht die besten Spieler. Aber auch das ist wieder so ein Spiel. Ich habe in diesem Spiel nicht eine Minute gesehen, dass wir versucht haben, auf den Sieg zu spielen. Nicht eine Minute. Und dass man sagt, okay, mache ich halt mal irgendwie auf. Haben wir auch nicht gemacht. Irgendwann haben wir uns selber diesen Elfmeter eingeschenkt quasi.
Hattest du denn das Gefühl, dass wir nach der Einwechslung von Kutschke mit Kutschke Schmidt dann auf Sieg spielen?
Nein. also Kutschke Schmidt ist ja zwischendurch auch weit gespannt, ist tatsächlich einfach kein Sturm. Das ist ein merkwürdiges Stilmittel, um den Gegner zu verhöhnen. Das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn man 4-0 führt und dann Kutschke Schmidt spielen lässt. Aber wenn du nicht 4-0 führst und Kutschke Schmidt spielen lässt, dann kann man auch einfach seine eigene Kündigung unterschreiben. Das wäre auch ein Grund, den ich verstehe. Also, na klar, Ayensa ist unglaublich glücklos. Und was der spielt in diesem Jahr, ist natürlich nicht so, dass man sagt, wow, Ayensa, der carryt die ganze Sache alleine. Aber er ist sicherlich derjenige, der sich immer in Grund und Boden rennt, der am meisten presst, der überall ist, der sich die Bälle irgendwo holt und vorm Tor halt aktuell wirklich auch nicht die beste Form hat. Aber warum das dann immer am Ende so ausläuft, dass du plötzlich sagst, ich setze nochmal einen Impuls, ich bringe jetzt Kutschke und stelle ihn neben Schmidt. Und wir sagen, okay, der Schmidt ist schon statisch und kriegt nichts hin. Aber warum dann den Kutschke daneben? Das werde ich nicht verstehen. Also warum dann nicht doch wieder, wie jetzt dann halt eben am Ende Bibia in Sturm. Warum, auch wenn er jetzt nicht so viel gebracht hat, irgendwie Soleimani, also warum nicht das versuchen? Warum sollte jetzt plötzlich Kutschke Schmidt funktionieren? Und warum nehme ich den einzigen, der kreativ vorne irgendwas kann, auch wenn er glücklos ist, immer raus, wenn ich den nächsten Stürmer bringe? Also dann kann ich doch eher nochmal versuchen zu sagen, naja, wenn ich schon Kutschke Schmidt spiele, dann stell doch den Ayensa dahinter oder sowas.
Ja, ja, also wir sind uns ja da einig und also ich kritisiere nicht mal, dass man es mal ausprobiert, aber man hat es ja spätestens in dem Spiel, glaube ich, gegen Heidenheim war das schon, das war im Januar, gesehen, das ist kein Sturm, das wird nicht funktionieren, lass es.
So, ja, wobei man dann sagt, okay, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe jetzt die zwei, also wirklich die begnadetsten Flankengeber der Liga und gebe halt einfach dann irgendwie hoch auf Kutschke in die Mitte und der Schmidt kriegt ihn abgelegt oder nimmt den Abpraller oder so ein Scheiß, okay. Aber ich meine, bei uns kann ja auch niemand eine Flanke schlagen. Vielleicht Pick mal aus Versehen, wenn er stolpert.
Ja, in dem Zusammenhang, weil du ja vorher auch gesagt hast, kann man Antonitsch den alleinigen Vorwurf machen oder da den Hauptvorwurf machen? Nein, auch auf keinen Fall. Es geht ja immer auch, welche Optionen hast du? Und da, gerade wenn du davon sprichst, mit nämlich Kutschke dann vorne drin, Flanken etc., da hat es mich dann schon gewundert, wieso dann Gauss einfach erst, weiß nicht, in der 76. oder so eingewechselt wurde, weil nämlich der hätte zumindest noch einen vernünftigen linken Fuß und wäre dann zumindest eine Option, wo man dann sagt, hey, man kann auch das über den lenken und dann vielleicht mal die ein oder andere Flanke schlagen, wenn ich das anwenden will, als Mittel, um Chancen herauszuspielen.
Ja. Also, ich glaube, wir drehen uns auch irgendwie im Kreis. Also ich kann mich noch ein bisschen aufregen, aber ich glaube, es bringt keinem was.
Ja, also man weiß ja auch beim Personal jetzt nicht, wie viel ist da schon Richtung irgendwie nächstes Jahr gedacht. Wer kriegt denn gerade irgendwie Einsatzzeiten? Wird da noch jemand möglicherweise ins Schaufenster gestellt oder wird jetzt schon mit Spielern gespielt, die nächstes Jahr irgendwie eher sicher da sind oder so?
Oder lass mal lieber die nicht spielen, die noch Geld geben könnten, damit sie nicht ihren Marktwert noch weiter zerstören.
Ja, frag mich nicht, aber... Also irgendwie ein Stück weit muss das ja auch irgendwie mit reinspielen, ja, wenn das dabei rauskommt.
Okay. Das ist so eine Diskussion, die ich auch mal gedacht habe, also könnte man schon darüber nachdenken, aber dann verstehe ich halt auch wieder dieses konstante, ich lasse jetzt Kutschke nochmal 30 Minuten spielen, nicht. Also ich meine, lass doch Kutschke auf der Bank. Also ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist ziemlich hoch. Fürs Spiel bringt er null und dann muss man sagen, ich habe ja auch, also ich habe früher mich nur über Kutschke aufgeregt, zwischendurch viel über Kutschke aufgeregt, dann aber immer zwischendurch mal gedacht, naja, aber der Einsatz ist ziemlich gut und er läuft so viel und vorbildlicher Kampf und so. Spätestens in der Rückrunde ist das halt auch einfach, wenn der auf dem Feld steht, der trabt rum, hat den Blick am Boden, da ist kein Pressing mehr, das ist einfach so ein langsamer Scheiß. Also selbst das, von dem ich früher noch gesagt habe, das bringt er zumindest mit, bringt er jetzt nicht mehr. Und genau, dass er nicht torgefährlich ist, ist ja eh nichts Neues. Egal. Wir haben noch ein Spiel. Es waren übrigens auch wieder 4.200 Zuschauer im Spiel zu Hause gegen Paderborn. Sah auch sehr ähnlich aus, so eine Auslastung gegen Aue. Egal. KSC auswärts. Und jetzt nach dem vor, Bene meistens sagt, er hat das Spiel nicht gesehen. Martin jetzt gesagt, er guckt sich die Spiele nicht mehr so an, er trinkt jetzt mehr Alkohol bei den Spielen. Aber muss ich bei dem Spiel sagen, ich habe tatsächlich irgendwie, bin ich so zur 40. Minute eingeschlafen oder so.
Deswegen. Deshalb hier der Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn jemand dieses Spiel gesehen hat, meldet euch bei uns.
Das muss ich sagen.
Was ist denn jetzt los? Und dann hier solche Unterstellungen uns gegenüber. Also das ist ja Wahnsinn.
Egal, ich fange jetzt mit dem an, was ich noch gesehen habe. Und ihr müsst dann das sagen, was ich nicht gesehen habe. Also ich habe erstmal gesehen, dass Ayensa nicht gespielt hat, sondern aber Schröck mal wieder in der Startelf war. Dafür war dann andererweise natürlich wieder erstaunlich, dass ohne Ayensa halt doch offensiv ab und zu ein bisschen was ging. Und am Anfang einfach mal wieder, wie öfter in dem Spiel, wohl auch einfach durch Fehler des Gegners. Komisch, gibt es öfter mal, wenn man die erzwingt, dass da auch was funktioniert draus. Und erstmal ein Riesenbock einfach vom KSC-Torwart, dessen Namen mir auch einfach mal wieder entfallen ist, den ich mir auch nicht mehr aufgeschrieben habe. Bei dem man jetzt dann die Frage stellen kann, weil das sehr provokativ natürlich auch wieder in den Social Media zerrissen wurde, kann man diesen Scheißball nicht einfach mal ein bisschen mehr Druck aufs Tor bringen, wenn man wirklich Tor schießen will? Oder muss man den mit der Innenseite mit 5 km/h auf das Tor spielen?
Also, und Martin, jetzt bin ich gerne hier stellen. Ja, genau, jetzt bin ich ja hier als Anwalt von Philipp Bilbier natürlich gefordert. Ja. Nee, da muss ich ganz klar sagen, mein Mandant hat in der Situation alles richtig gemacht, hat den wirklich sehr zielgenau geschossen und da war leider eben nicht möglich, dass man halt mehr Druck gibt. Also mit mehr Druck wäre er dann leider drüber gegangen. Deswegen muss ich mich an der Situation klar auf die Seite meines Mandanten schlagen und sagen, unglücklich, dass da der Torwart so schnell war.
Also ich verstehe auch die Frage nicht. Also vorher wollte Marco Schüsse aufs Tor, dann geht er mal aufs Tor, dann ist auch wieder nicht recht.
Ne? Also ich wollte nie Schüsse aufs Tor.
Aber weiß nicht, was er will.
Ich möchte einfach nur keine Doppelpässe zwischen Antonic und Jendrusch sehen. Nein, also ja, ich verstehe das schon. Also wenn er den halt draufknallt, dann trifft das Tor nicht. Weil man muss man auch ehrlich sein, das bin mir sicher, er hätte es halt nicht getroffen. Und dann sagen auch alle, Alter, kann man den nicht aufs Tor bringen. So bringt er aufs Tor und er war ein Kamerad zu langsam und der Torwart kriegt ihn. Ich habe mir das war so ein typisches, das passt auch zur Saison. Also der Gegner schenkt dir das Tor, aber du willst dann doch nicht. Naja, kurz danach oder ein paar Minuten danach kommt es aber dann mal wieder, da rehabilitiert es sich dann irgendwie. Also Pichu an der Grundlinie presst halt mal anständig, zwingt den Gegner zum nächsten Fehler, spielt den Ball in die Mitte und dann passiert halt so ein Handspiel. Ja, da kann man auch wieder alle groß drüber diskutieren, ob Handspiel oder nicht, aber ja, mein Gott, also er hat einen Vorteil halt durch dieses Handspiel und deswegen ist es ein Elfmeter und gut ist.
Ja, ich bin froh, dass es nicht gegen uns ist, weil also ich
fixe auch wieder auf.
Und auch da, also da hätte ich mich auch wieder tierisch irgendwie drauf aufgeregt, aber es ist wohl die Regel. Ja. Ich finde sowieso, da kann man auch nochmal irgendwie lang, oder was heißt lang, aber zumindest mal drüber haben wir haben diese Saison sehr, sehr selten über Schiedsrichter und auch vor allem Videoschiedsrichter geredet, ist ja eigentlich unsere erste Saison jetzt mit Videoschiedsrichter, war halt eigentlich kein Thema. Und das sagt ja eigentlich auch viel über unsere Saison aus, dass wir halt einfach so sang- und klanglos abgestiegen sind, dass wir nicht mal die Schuld auf den Schiedsrichter irgendwie schieben konnten. Ich habe heute auch zum ersten Mal nach 3 Jahren oder was wieder hier wahretabelle.de aufgemacht.
Das gibt es noch seit Videobeweis.
Ja. Genau, aber da haben wir also weder Punkte jetzt weniger oder mehr hätten wir jetzt, also wir sind da einfach, wir waren auch dabei, aber...
Wenn du halt 4-0 verlierst, dann kann auch eine Fehlentscheidung dazwischen sein, ist egal. Ja,
weiß also, gar nicht, ob bei uns noch Videoschiedsrichter eingesetzt werden, keine Ahnung, ob es egal ist.
Wenn wir über Diskussionen halt Hand reden oder nicht, da kann man natürlich sagen, irgendwie dieses komische Regensburg-Gegentor zu bekommen haben, da war ja auch so ein Ball, eine Hand am Ball von Regensburg, was dann eben nicht abgepfiffen wurde, ja, bla bla, aber fuck it. Ja, also das Ding, mein Gott, wir kriegen einen Elfer, kann man glaube ich so pfeifen, dann kriegst du einen Elfmeter, denkst dir, okay, klar, Kutschke macht ihn rein, Kutschke spielt nicht. Was jetzt? Aber da haben wir ja Gott sei Dank den neuen Kutschke, Paddy Schmidt trifft dann ganz entspannt eigentlich zum 1-0 und damit endet auch das, was ich über dieses Spiel gesehen habe. Alle anderen 3 Tore habe ich dann erst in der Zusammenfassung gesehen. Deswegen würde ich sagen, Martin, übernimm doch mal von hier an. Ab der 24. Minute, bitte.
Ja, ich würde gerne davor auch nochmal übernehmen, weil ich auch da wieder der Meinung bin, wir sind auch in dieses Spiel wieder scheiße reingestartet. Also auch da musst du eigentlich nach 10 Minuten oder so eigentlich schon hinten liegen. Und haben uns dann so ein bisschen auch über die Patzer, die der KSC da hinten gemacht hat, irgendwie ins Spiel reingearbeitet, haben dann eigentlich die besseren Chancen vielleicht sogar gehabt, aber auch da muss man schon wieder die Frage stellen, klar, jetzt in dem Spiel vielleicht nicht so extrem, weil da wurde ja davor dann auch tatsächlich offensiv kommuniziert, wir haben uns mit dem Abstieg abgefunden, ja, aber auch in den anderen 3 Spielen, finde ich, hattest du jetzt nicht das Gefühl, da hat ein Trainer seine Mannschaft heiß gemacht und die fliegen jetzt gerade hier auf den Platz und warten nur drauf, hier in Führung zu gehen, sondern wir haben das irgendwann, du hast es ja vorher gesagt, wir haben es irgendwann mal, hatten wir das mal vielleicht, aber die letzten Spiele war davon nichts zu sehen. Also da ist man eher irgendwie so Mitte der ersten Halbzeit vielleicht mal aufgewacht oder irgendwie über Patzer des Gegners irgendwie ins Spiel gekommen, aber in dem Spiel ist mir das auch nochmal extrem aufgefallen, dass wir kommen da raus und wir sind nicht auf dem Platz. Also da läuft irgendwie die erste Minute und du hast schon die ersten Chancen gegen dich. Genau, ja, und so bist dann halt über diesen Elfer ein bisschen glücklich, auch wieder in Führung, gehst in die Pause. Nach der Pause dauert es, glaube ich, 20 Sekunden, bis irgendwie, finde ich, vergleichbar mit dem Tor gegen Aue, wieder irgendwie über den Flügel. Ein ordentlicher Angriff mal rausgespielt wird. Das ist eine dieser Kombinationen, von denen ich vorher sage, da muss halt viel zusammenpassen, damit da 3, 4 Bälle mal am Stück ankommen. Klar ist dann auch ein bisschen Glück dabei, dass der Abschluss irgendwie nicht gut abgewehrt wird und Fichu halt richtig steht. Aber das ist halt das, was viel zu selten irgendwie funktioniert, aber offenbar ja der Matchplan ist, wenn man denn einen sehen möchte. Nämlich diese Kombinationen.
Das ist ja so ein Punkt, den wir im Vorderraum auch kurz drüber gesprochen hatten. Also dieses, was ja auch tatsächlich auch so blöd klingt, was bei uns ja nie passiert, ist so ein Tor. Also so ein Abstauber mal. Also ich meine, das ist ja nicht verboten. Und das ist ja tatsächlich auch von einem Stürmer, dessen Job das irgendwie ist, ja auch eigentlich auch mal ganz förderlich. Wenn du halt einfach mal, der Torwart muss einen klatschen lassen, was auch immer, und da halt einmal mal schief hin reinmacht. Und bei uns ist es, wenn, dann viel schuld. Ich glaube, der hat 3 so gemacht die Saison und sonst niemand.
Ja, aber einen Abstauber musst du ja auch erzwingen. Also das ist ja, der kommt ja, es sei denn, der Torwart macht dann an diesem Tag brutale Fehler, aber selbst dann muss ja auch mal ein Schuss erstmal aufs Tor kommen. Und da sind wir ja wieder beim Thema, was von dir vorher angesprochen wurde. Ich brauche dafür Schusschancen und ich brauche Schüsse aufs Tor, dass überhaupt du die Sache erzwingst, dass ein Torwart einen Fehler macht. Und da kann man zumindest sagen, also klar, erste Minute dachte ich auch, was ist da schon wieder los? Also wie es Martin erwähnt hat, aber zumindest dann um die 15. rum, wo dann auch das 1-0 gefallen ist, da hattest du zumindest mal 1-2 Schusschancen auch aus 20 Metern zentral, wo ich dachte, okay, das ist mal, ja, sind zumindest mal einige Sachen, auf die man eventuell dann aufbauen kann. Und gerade das 2-0, wie erwähnt, es muss dann sehr, sehr viel zusammenkommen, absolut. Aber es war zumindest mal ein herausgespieltes Tor, wovon, wie schon Szene gegen Aue, man halt deutlich, deutlich, deutlich mehr sehen will. Und das war aber zumindest mal eine Kombination. Und dann, die führt dann halt dazu, wenn ich aus 12 Metern, 13 Meter zentral dann zum Schuss komme, dann kann es eben auch dazu kommen, dass dann ein Torhüter den eben nicht sicher hat und dass dann Stürmer mal richtig steht oder auch richtig stehen kann.
Und aber auch alles wert, alles, was da irgendwie torgefährlich vorne irgendwie sich rausgespielt hat, war alles irgendwo durch erzwungene Fehler. Also ja, die Chance für Vica am Anfang war ein Riesenbock, einfach weil das Torwart unter Druck gesetzt wurde. Nachher holte sich den Ball wieder zum 1-0, vorne im Elfmeter zum 1-0. Ich meine, das 2-0, ich meine, der Abpraller ist jetzt weniger Fehler, mehr halt einfach dann halt gut rausgeholt. Aber das war ja auch in den Spielen davor nie. Also wie es vorhin bei der Born sei. Also du hast ja auch nie wirklich das drauf angelegt. Du hast immer deine Pressinglinie in die eigene Hälfte irgendwo verzogen, weil du dachtest, naja, mal lieber keinen Raum hinten machen, lieber sicher stehen, wir haben das Thema von vorher, lieber erstmal hinten nicht irgendwie in Gefahr laufen und dann auf ein Wunder hoffen. Und kaum spielst du gegen KSC mal so ein bisschen vorne drauf, führst du 2-0. Wunderschön. Wäre jetzt nicht der FC Ingolstadt, wenn wir das nicht zu verhindern wüssten, dass man so 2-0 über die Zeit bringt. Und auch wenn ich die Tore erstmal nicht gesehen habe, muss ich natürlich sagen, dass ich gar keine Ahnung habe, wer dieser Zürschitz jetzt in 2-1 ist. Noch nie gehört. Schleusener.
Nee, sagt mir nichts.
Kennt ihr nicht, oder? Nee, auch nicht.
Da klingelt nichts.
Nee, klingelt. Gar nichts. Und auch der 2-2. Also, Hoffmann. Also, nee, ganz komisch. Also, das zweite Spieler, die ich vielleicht noch nie in der zweiten Liga gesehen hat, scheinbar. Also, sagen wir beide nichts. Aber, wie sollte es anders sein? Und ich muss es immer noch mal raussuchen. Kopfball-Gegentore. Also, wir müssen die Mannschaft sein, die in der Geschichte des Fußballs die meisten Kopfball-Gegentore in einer Saison bekommen. Das geht nicht mehr. Also, wir müssen doch mindestens die Hälfte unserer Tore als Kopfball kriegen, oder? Schon wieder
2. Ja, vor allem halt 2 nach Ecke. Ich meine, es wäre jetzt natürlich, wenn jetzt irgendwie Nürnberg nicht am Wochenende irgendwie 4 Gegentore nach einer Ecke kassiert hätte, wären wir halt einfach die Lachnummer schlechthin. So ist es halt der Club. Auch nicht unverdient. Aber ja, also es war auch spätestens nach dem ersten Kopfballgegentor auch im Gästeblock irgendwie so ein Running Gag halt zu sagen, naja gut, wart die nächste Ecke ab und dann passiert's. Und so war es halt auch, ja. Absurderweise ist es genau da wieder, da kommt dann irgendwie Kutschke rein und innerhalb von 7 Minuten später fallen 2 Gegentore nach Ecke, wo er irgendwie, glaube ich, mindestens auch einmal irgendwo unten durch segelt und so. Muss man auch nicht vertiefen, es passt halt irgendwie alles zusammen. Und aber das meinte ich vorher.
Stark. So, Entschuldigung.
Es ist halt so, also du hast in dem Stadion halt dann schon gemerkt, okay, die spielen auf ihre eigene Kurve, da geht stimmungsmäßig schon einiges. Das ist wirklich eine Frage der Zeit hier. Am Ende fast verwunderlich, dass wir es nicht noch verloren haben.
Ich denke, aber ein schöner Pfostenschuss.
Ja, also das war, der Ausgleich war ja auch verhältnismäßig früh. Wie gesagt, da hast du halt dann wieder gesehen, du bist halt qualitativ auch in der Liga nicht stark genug und offenbar auch nicht stabil genug, um selbst eine 2-0-Führung über einen längeren Zeitraum dann zu verteidigen.
Und man kann es irgendwie nicht weit genug strapazieren. Wieder gegen einen Gegner, dem es eigentlich um gar nichts mehr geht. Ja. Und ich meine, warum muss man denn gegen einen Gegner, dem es um nichts mehr geht, nach 2-0-Führung? Wieso schaffen diese Mannschaften das noch so entspannt zurückzukommen und eigentlich das Spiel noch gewinnen zu müssen?
Ja, absolut. Also wie du die Fragen aufwirfst, wieso auch schon wieder nach einer 2-0-Führung an dem Tag, wo du dann zumindest nachdem du das erste Tor geschossen hast, deutlich, deutlich besser im Spiel warst. Und wenn du es dann halt nicht schaffst, das über die Zeit zu bringen, dann wird es halt sehr, sehr schwer.
Ja, aber zumindest, ich meine, da haben wir halt auch angefangen, hat das ganze Spiel irgendwo ein Positives. Ich glaube, dass am meisten im Strahl gekotzt hätte ich, wenn gleichzeitig Dresden verloren hätte und wir dann nach diesem einen Punkt wieder noch nicht rechnerisch abgestiegen sind, sondern Dresden hat gleichzeitig auch einen Punkt geholt, heißt jetzt rechnerisch endlich auch abgestiegen. Und jetzt brauchen wir auch nicht mehr groß hätte, wäre, könnte. Ich brauche hier nicht mehr groß rechnen. Durch.
Also war auch irgendwie die Stimmung im Gästeblock dann irgendwie zu sagen, okay, dann ergeben wir uns jetzt hier. Das ist offenbar der Ort und der Zeitpunkt, an dem es so sein soll. Und so war es dann tatsächlich auch irgendwie. Also ich habe irgendwie im Gästeblock dann irgendwie noch so eine Minute mal gebraucht, um es irgendwie dann doch nochmal kurz zu verkraften. Aber länger war es dann halt einfach nicht. Dafür, glaube ich, war es eben zu klar. Und ich fand die Reaktion dann auch echt ganz angemessen, dass man irgendwie jetzt auch in der Situation weiß, es bringt jetzt nichts, da nochmal irgendwo drauf zu hauen oder jemand an den Kragen zu gehen, im bildlichen Sinne.
Das war, glaube ich, mal nicht abzauen.
Ja, ich war in der Nähe, aber es war halt einfach ein aufmunterndes Gesänge und Applaus. Und da fand ich es aber angemessener als jetzt zum Beispiel gegen Regensburg.
Ja, ist ja wieder ein Unterschied, wenn wir gesagt haben, da ist halt wirklich, wie immer, also wenn es sportlich vorbei ist, war eh seit der Winterpause, dachte man sich, naja, das wird wohl nichts mehr. Aber jetzt ist halt vorbei, was, wie soll das, braucht man nicht draufhauen. Regensburg hat halt unabhängig von der Tabelle halt einfach eine andere Tragweite gehabt.
Genau.
Ja, und damit fällt uns jetzt irgendwie zumindest so ein kleiner Stein vom Herzen. Weil es
ist vollbracht.
Ja. Man dachte eh, es ist endlich vollbracht. Man dachte eh seit der Winterpause, wir haben in der Folge in der Winterpause auch gesagt, naja, eigentlich ist es eh klar, dass wir absteigen werden, aber vielleicht geht ja doch noch irgendwie irgendwas. Dann hat man sich selber hier auch mal jedes Mal wieder ertappt, dass man nach jedem Lichtblick irgendwie nach einem knappen Auswärtserfolg in Nürnberg oder nach einem 3-2 gegen Aue immer doch noch mal irgendwie dachte, hätte, wäre, könnte, vielleicht geht ja doch noch irgendwas. Das ist jetzt zumindest einfach mal rum ums Eck. Ja, jetzt haben wir langsam Zeit, uns auf eine Drittligasaison vorzubereiten. Wenn Matthias vorhin schon mal ein bisschen gesagt, ja, vielleicht werden ja auch schon irgendwie jetzt eher den Spielern Zeiten gegeben, von denen man weiß, dass sie nächstes Jahr noch spielen. Wobei ich da ehrlich gesagt, weil vorhin auch schon mal kurz angekündigt, nicht so wirklich draus schlau werde irgendwie bisher aus den Aufstellungen. Also, klar, keine Ahnung. Bleibt ein Schröck, kann gut sein, weil er so lange ausgefallen ist. Bleibt ein Kutschke wahrscheinlich nicht, so wie es sich irgendwie angehört hat irgendwie bisher. Und ansonsten, mein, so wie es irgendwie tut, so ein Röhl oder so ein Bivier sehen auch eher schlecht aus.
Absolut, ja.
Die natürlich aber trotzdem gerade noch Einsatzzeiten bekommen. Ist es das Schaufenster? Hofft man auch irgendwie mehr Kohle? Keine Ahnung. Aber ich denke auch, spätestens in den letzten drei Spielen, jetzt wo es klar ist, musst du halt jetzt einfach sagen, na gut, wer nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielt, den müssen wir jetzt auch nicht noch irgendwie ausprobieren. Nur wird es halt dann die Frage, wie viel spielen nächstes Jahr dann überhaupt noch bei uns. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir nicht heute beantworten und auch nicht heute groß diskutieren.
Richtig, ja.
Sondern vielleicht so eine Frage, die natürlich irgendwie noch klar ist, die noch ansprechen muss, weil der mir auf Twitter folgt, das sowieso schon längst bemerkt haben. What the fuck geht eigentlich mit Jendrusch ab? Also ich hab irgendwie doch gesagt, naja, ich habe nichts gegen Jendrusch und das auch immer, der war immer okay, als er gespielt hat, in dieser Diskussion, als dann halt Stojanovic gekommen ist und sich alle irgendwie einig sind, dass es dumm war, Buntic abzusägen. Und ich habe immer gesagt, naja gut, aber Jendrusch immer, wenn er gespielt hat, war er ordentlich, hat alles gepasst. Aber ganz ehrlich, seit irgendwie klar ist jetzt, naja, Stojanovic wird wieder zurückgehen, Buntic ist vom Hof gejagt worden und wir werden nächstes Jahr höchstwahrscheinlich mit Jendro spielen, habe ich das Gefühl, in jedem Spiel versucht er irgendwie noch so, bitte nicht, könnt ihr mich nicht noch auch noch verkaufen oder so? Also ich weiß nicht, ob wir jemals schon einen Torhüter hatten, der so konsequent unter hohen Bällen durchsegelt wie Jendrusch. Und ich meine, auf der Linie, okay, und mein Buntic war auf der Linie überragend und beim Rauslaufen immer so, ja, passt schon, aber der hatte nie irgendwie so Riesenböcke drin. Aber was Jendrusch in den letzten 5 Spielen an Segelaktionen da draußen gebracht hat, Lex, wird mir jetzt gerade Angst und Bange. Und ich muss jetzt erwähnen, dass ich bitte mindestens mal einen starken Konkurrenzkampf im Tor haben möchte für nächstes Jahr.
Also ich bin auch nicht sicher, ob Jendrusch Vertrag für nächstes Jahr hat. Also ich glaube, dass das schon auch einer der Spieler ist, die sich gerade dafür empfehlen können. Betonung auf können.
Könnten.
Ja. Genau, ja, also ich habe auch so meine Meinung zumindest ein bisschen revidieren müssen in den letzten Wochen. Ja, ich verstehe es auch nicht. Oder ich werde zumindest jetzt auch in den letzten Spielen nochmal ein starkes Auge irgendwie auch darauf haben, ob Buntic denn sein Abschiedsspiel dann irgendwie in dieser Form noch bekommt, dass er auf jeden Fall irgendwie verdient hätte. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil, oder grundsätzlich auch, wie man mit Spielern, deren Abschied ja offenbar feststeht, umgeht, war ja auch in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt eine unserer besten Qualitäten, verdiente Spieler zu verabschieden. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das dann gestaltet in den nächsten Wochen. Das ist unter Umständen vielleicht das Interessanteste, was noch irgendwie ansteht dieser Saison.
In dem Zuge müssen wir gleich über 2 Interviews vielleicht kurz zumindest reden. Das eine war nach dem Spiel gegen Paderborn schon mal mit Beiersdorfer, der dann im Interview sagt, okay, also jetzt müssen wir uns auch nicht mehr groß anlügen, mehr. Also es ist sehr unrealistisch, dass wir es noch irgendwie schaffen auf dem Relegationsplatz und jetzt die Planung geht Richtung dritte Liga. Und das, was du jetzt gerade schon mal gesagt hast, Martin, das ist, werden einige auch langfristige Spieler, verdiente Spieler auf jeden Fall gehen müssen.
Wahrscheinlich er hat eigentlich einen großen Umbruch angekündigt, wenn man so will.
Ja, ja, genau. Also wir haben ja sowieso auch schon gesagt, naja, eigentlich, wenn du mal ehrlich bist und diese Mannschaft anschaust, ich meine, die meisten Spieler, also viele von den Spielern würden sich die meisten wahrscheinlich sagen, naja, okay, die brauchen wir eh nicht. Und die, bei denen man sagt, naja, die braucht man, die werden höchstwahrscheinlich halt gehen. Zu denen zählt dann eben ein Röhlen, Bibia und wahrscheinlich irgendwie ein Ayensa, wo es komisch wäre, wenn wir die irgendwie halten könnten. Auf der anderen Seite hofft man natürlich auch ein bisschen auf so Geschichten wie Sapa, der für uns vielleicht tatsächlich gerade glücklicherweise verletzt ist. Und wenn Baller der Ewigkeiten der verletzt war. Elva, keine Ahnung, was da irgendwie draus wird, solche Geschichten. Aber es war klar, dass ein Umbruch kommen wird. Wer jetzt diese Spieler sind, die da gemeint sind, sicherlich einer Buntic. Gut wahrscheinlich auch, dass da einer von irgendeinem Kutschke ist. Und dann gibt es ja auch gar nicht mehr so viele, die jetzt für uns lange gespielt haben, muss man auch mal sagen.
Ja, Gauss muss man in dem Atemzug natürlich schon auch noch erwähnen.
Gauss kann natürlich auch einer derjenigen sein, die da gemeint sind. Wäre jetzt auch nicht komplett verwunderlich. Also ich erinnere mich noch an Keep Calm and Trust Gauss, diese Phase, uns alleine so ein bisschen getragen hat, die ist ja auch schon wieder vorbei, klar, auch mit Ausfall zwischendrin, aber es sind am Papier am Ende des Tages halt auch sagen, Buntic tut weh, aber war eh schon klar, und sollten es denn dann Kutschke und Gauss sein, verkraftet man das auch irgendwie, und es ist so oder so klar, dass wir halt einfach einen Umbruch brauchen. Das ist das eine, was jetzt irgendwie an Interviews war. Ich weiß gar nicht, ob da inhaltlich noch irgendwas anderes Spannendes war. Ach klar, natürlich, dass er sagte, dass es weitergeht mit Rehm und Metzelder. Ja, also Metzelder finde ich halt irgendwie auch nicht groß diskutabel. Also ich muss persönlich sagen, ich finde nicht, dass man jetzt sagen muss, klar, es ist alles diese Saison irgendwie mit fliegenden Fahnen gescheitert. Liegt es an Metzelder? Bestimmt auch zu einem Teil. Also sicherlich auch nicht irgendwie jetzt das persönlich rausgerissen, aber hat dann den größten Teil irgendwie dieses Kaders zum Besinn der Saison geformt, wage ich zu bezweifeln. Kam ja auch dann irgendwie doch relativ spät in dieses Konstrukt, dann irgendwie mit Zehe zusammen noch, nachdem man irgendwie auch lange noch in die Henke rumgelaufen ist. Wofür er natürlich irgendwo verantwortlich war, waren die Wintertransfers.
Müssen wir jetzt auch aber halt auch nicht allein, also das ist halt von außen wirklich sehr, sehr schwer zu bewerten, ja, ne? Wer da im Endeffekt das Doing macht und wer im Endeffekt die Verantwortung wirklich, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist jetzt, geht jetzt zu sehr stark auch in die Analyse.
Ja, genau. Also auch in die Bewertung dieser ganzen Transfers, die wir später machen. Es geht halt jetzt gerade einfach nur darum,
ja, ich glaub, das.
Dass es das gibt. Also diese Aussage, mein Reben, meine persönliche Meinung habe ich ja so ein bisschen durchklingen lassen inzwischen. Also ja, sagen ja jedes Mal Kontinuität und toll und alles so zurück. Und muss aber echt persönlich einfach sagen, dass ich jetzt von dem, was ich bis von Rehm dieses Jahr bei uns gesehen habe, jetzt nicht böse drum wäre, wenn man auch da nochmal einen Wechsel vorgenommen hätte. Weil ich tatsächlich irgendwie, klar, hat er die Defensive stabiler gemacht, aber für den Preis, dass halt offensiv auch ja, eigentlich nichts geht. Und dann dem angeschlossen kommt halt so ein Interview jetzt dann irgendwie auch dann so ein bisschen mit Rehm danach oder Aussagen von Rehm danach oder Pressekonferenz. Ja, es ist uns irgendwie nicht gelungen, den Rückstand irgendwie stark genug zu reduzieren. Und wir sagen, also mein lieber Herr Rehm, also wenn man hier diesen Job annimmt, auch in einer beschissenen Ausgangsposition, muss das Ziel 100% Klassenerhalt gewesen sein. Sonst brauche ich auch im Winter keine 6-9 Leute holen. Sonst kann ich einfach sagen, okay, wir planen für die dritte Liga und aus ist. Dann solche Aussagen zu tätigen mit, ja, wir haben es nicht mehr geschafft, stark genug den Rückstand zu reduzieren. Nein, Scheiß. Die Rückrunde war nur dezent weniger schlecht als die Hinrunde und die Hinrunde war historisch schlecht. Wenn wir nur die Rückrunde sehen, könnte man eventuell irgendwie gerade so vielleicht den Relegationsplatz schaffen, wenn man das durchgezogen hätte. Aber das füllt dann wieder die These zurück und das ist jetzt der letzte Satz, den ich dazu sagen werde, der vorhin schon gesagt hat, alles was Rehm gemacht hat, ist für mich zu sehr auf persönliche Statistik gespielt. Mich interessieren in dieser Rückrunde 1-1 und 0-0, sehe ich mehr. Es war von Anfang an klar, dass wir in der Rückrunde verdammt viele Spiele gewinnen müssen. Und da ist es scheißegal, ob ich irgendwann mal ein Spiel 1-1 spiele. Ich muss die Spiele gewinnen und wurde nie gespielt. Und deswegen muss ich sagen, dass alles, was von Rehm in dieser Rückrunde passiert ist, total brotlose Kunst war. Das ist nichts für mich, irgendwie sagt, okay, ich sehe da jetzt den extremen Erfolg von Rehm. Gleichzeitig auch nicht, dass ich ihn rausschmeißen muss, würde ich auch nicht sagen, aber ich finde es zumindest mal nicht so, dass man darüber nicht diskutieren müsste, was jetzt in dieser Runde war. Das ist ein Monolog-Podcast jetzt.
Nee, also ich glaube, aber da müssen wir ja dann, oder das werden wir ja sowieso noch ausführlich diskutieren. Ich glaube, das Wichtigste ist gerade nach so einer Saison, dass man sich erstmal klar machen muss, wie will ich denn jetzt mit der Situation umgehen, mit welcher Strategie und Herangehensweise, auch mit welcher Zielsetzung gehe ich in die dritte Liga. Denn gerade was dann in der letzten Zeit beim FC schon ein sehr, sehr großes Problem war, diese mangelnde Kontinuität, denn so kann ich überhaupt auch gar nichts aufbauen. Und ich glaube, dessen muss man sich erstmal bewusst machen und dann auch klar sein, wie man in die dritte Liga geht, mit welchen Spielern, mit welcher Zielsetzung und dann auch natürlich mit welcher Spielidee. Denn das war sicher auch eins der großen Probleme. Jeder Trainer hat eine eigene Spielidee, setzt auf andere Spieler. Das haben wir ja dann immer wieder auch angesprochen und gesehen. Zum Beispiel, also sinnbildlich natürlich auch bei so einem Spieler wie Maxi Beister. Und das ist mit Abstand das Wichtigste. Und da bin ich dann auch gespannt, wie das dann ja, gemacht wird und was da in nächster Zeit kommt. Aber alles andere wird jetzt, glaube ich, auch zu weit führen.
Ja, ich kann auch noch so irgendwie so ein, zwei Sätze dazu loswerden. Oder vielleicht endet es auch in einem Rant. Keine Ahnung, mal schauen, wo das hinführt oder so. Also mich hat jetzt zum Beispiel diese Aussage, wir machen mit Rehm weiter, 0,0 überrascht. Das war immer für mich klar kommuniziert und es gibt für mich keinen Grund daran, was zu ändern. Also das war immer genau die Kontinuität, die uns im Winter versprochen wurde. Ich wäre jetzt eher sauer, wenn man jetzt das wieder über den Haufen werfen würde. Ich gebe dir aber recht in dem, was du sagst, mit seine Kommunikation, die fand ich am Anfang eigentlich ganz okay. Also er hat mir im Auftreten am Anfang sehr gut gefallen eigentlich. Mir hat er jetzt in den letzten Wochen auch ein, zwei Mal zu oft irgendwie gesagt, dass wir es in der Hinrunde verspielt haben. Also das war dann schon ja, sehr subtil zu sagen mit, also ich bin hier nicht schuld, Freunde. Und dafür war die Rückrunde einfach zu schlecht, ja? Also oder zu enttäuschend. Vor allem mit dem, was man im Winter nochmal nachgebessert hat. Man hätte auch sagen können im Winter, naja, wahrscheinlich steigen wir ab, wir machen jetzt nichts mehr am Kader, weil es ist einfach zu, ja, es ist zu verschenkte Liebesmühe im Endeffekt. Dafür war ja schon nochmal großes Hallo da im Kader. Ja, im Endeffekt hat jetzt halt Sandhausen die Rückrunde gespielt, die wir eigentlich spielen wollten. Ja, herzlichen Glückwunsch da. Und ich fand auch, ja, Rehm jetzt gerade in den letzten Wochen, hast du schon auch gemerkt, er wirkt zunehmend ratloser einfach, was seine Offensive irgendwie angeht. Also ich glaube, das hat er auch so mit seinen Mannschaften noch nicht ganz erlebt, dass er da irgendwie drehen und wenden kann, was er will. Wir schießen halt keine Tore. Ja, aber unterm Strich, ich sehe es auch wie Bene, du musst jetzt mal in Kontinuität reinkommen und mir sind jetzt diese Anzeichen nicht klar genug, um zu sagen, man muss jetzt wieder alles über Bord werfen. Das ist halt auch dieses typisch Ingolstädter Ansatz, man muss immer irgendwelche Köpfe rollen sehen und am Ende sind dann Köpfe gerollt und ein Jahr oder ein halbes Jahr später sagst du, ja, aber den hätte man doch nicht rauswerfen müssen. Das ist auch dieses Henke-Ural. Natürlich ist das mit Sicherheit ein Knackpunkt dieser Saison. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass das viel, viel kaputt gemacht hat oder unnötig zumindest erschwert hat, indem das auch Euphorie einfach genommen hat. Aber wie jetzt hier Henke und Ural auf einmal glorifiziert werden, finde ich auch, naja, zumindest zu hinterfragen. Aber um nochmal auf dieses Konstanz zurückzukommen, das ist im Endeffekt auch das, was wir als Fanszene seit Ewigkeiten fordern, nicht erst seit diesem zweiten Trainerwechsel in der Hinrunde schon, sondern ja, auch davor schon in einem offenen Brief und so weiter. Und auch wenn uns das irgendwie vom Donaukurier in den Mund gelegt wird, dass wir da irgendwelche ja, wieder Umbrüche und Vereinsführung alles raus und so weiter fordern, dem ist halt gar nicht so. Und das weiß, glaube ich, auch im Verein jeder, dass wir jetzt mal Nachhaltigkeit wollen, dass wir auch mal vielleicht durch eine schwere Phase mit einem Trainer durchkommen. Und ja, daran ist jetzt der ganze Verein halt zu messen. Ja, ich finde es ein Stück weit bedauerlich, wie sich oder bedenklich auch, wie sich allgemein so diese Stimmungslage auch im Umfeld entwickelt. Also ich finde, diese differenzierte Kritik wird immer weniger. Also Leute, vor denen du wirklich konstruktive Meinungen hörst, denen wird es irgendwie zunehmend egal. Die äußern sich gar nicht mehr. Das ist das schlechteste Zeichen, was du irgendwie haben kannst als Verein, wenn du egal wirst. Und trotzdem ist halt ja irgendwie gerade im Internet oder was, dann in Facebook, Foren, Schanzer Forum auch halbwegs differenziert zum Teil noch. Und das muss auch manchmal was heißen, aber Facebook kann man sich, finde ich, nicht mehr durchlesen. Also wirklich, da wird alles in einen Topf geworfen und drin rumgerührt und alles vertauscht, also ohne Hintergründe zu kennen und auch Strukturen des Vereins. Da ist der GmbH und der e.V. das Gleiche und dann ist am Ende plötzlich die Fanszene am Abstieg irgendwie schuld, nur weil Gruppen, die ja, ohne dafür Geld zu kriegen oder Stimmungsdienstleister zu sein, von sich sagen, sie können halt unter 2G und Maskenpflicht keine Stimmung als Gruppe koordinieren.
Ich glaube, in Facebook-Pöbeleien darf man nicht zu viel reininterpretieren. Ich darf meinen Twitter-Account auch nicht lesen. Ja, nein, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, dieses sich irgendwie aktiv sich irgendwer erkeilen, weil es ist dasselbe Gelaber wie immer. Also wie ich auch gerne mal unkonstruktiv irgendwie mal zwischendurch irgendwas rumpöbel, gezeigt einfach genug, die einfach irgendwie meinen, ihre Meinung ist sehr wichtig. Und sie wissen irgendwie ganz viele Sachen und da weiß man dann plötzlich über organisierte Fanszenen sehr, sehr viel. Und wenn man halt da irgendwie sich mal irgendwie gesagt hat, naja, finde ich scheiße, dann findet man immer einen Weg, da zu sagen, naja, wenn es da sind, ist scheiße, wenn es nicht da sind, ist scheiße, und eigentlich sind sie mal scheiße. Ich meine, die Stimmung ist kacke. Sowieso ist klar. Ich meine, also dass die Stimmung momentan nicht gut ist, ist jetzt auch kein Wunder. Wie toxisch sie irgendwie ist, was anderes, aber der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den finde ich einfach so wichtig, mit dem sehr viele Leute, die sich sehr mit dem Verein lange identifiziert haben, sagen halt immer mehr, ja, gut, keine Ahnung. Passt schon.
Ja.
Da haben wir auch oft genug darüber diskutiert, dass man halt irgendwie inzwischen nicht mehr so wirklich weiß, hey, wann ist eigentlich das Spiel, keine Ahnung. Und das hat natürlich auch mit den Geisterspielen zusammengehangen. Hing mit den Restriktionen irgendwie zusammen, mit Maskenpflicht und Co., dass man also ein bisschen abgestumpft ist, weil die Emotion halt irgendwie so aus dem Stadion so ein bisschen rausgeht. Aber es macht es natürlich nicht so einfach für nächstes Jahr. Ich weiß noch, als wir letztes Mal in die dritte Liga abgestiegen sind, dann war dann plötzlich zumindest relativ viel Euphorie nach ein paar Spieltagen da, weil unsere Aufstellungen so geil waren, irgendwie mit vielen Jugendspielern etc. Und wir sind, oh cool, super, da geht wieder irgendwas. Aber ich glaube, das ist was, was man jetzt irgendwie mit der, zum einen tatsächlich mit den letzten Spielen, mit Abschied von wichtigen Spielern nochmal zeigen muss, dass da irgendwie die Identifikation übrig ist, wenn man das wieder schafft. seine Spieler einfach still und heimlich gehen zu lassen, wie, was war das damals, Hartmann, Lex, die dann einfach von einem bald nicht mehr da waren oder nicht mehr gespielt haben in den letzten Heimspielen, dann tut man dem ganzen Identifikation sicherlich noch mehr weh.
Ja, aber du sprichst was Richtiges an, also dass die Voraussetzungen des Abstiegs nicht vergleichbar sind mit dem vor zwei Jahren. Das ist komplett anders. Es war damals auch viel verbrannte Erde, aber man hat es viel mehr, glaube ich, als Chance begriffen. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man erst wieder ja, die Leute zurückgewinnen muss und überzeugen muss, dass, ja, dass das richtige Personal da ist, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und diesen Umbruch richtig zu gestalten. Ja? Also ob man jetzt den da mit Vorschuss irgendwie sagt, ich vertraue den Leuten und die schaffen das, oder eben sich erstmal zurücklehnt und sagt, ich bin skeptisch, wie auch immer. Aber es ist auch klar, dass ja, man möglichst viele davon überzeugen muss. Ansonsten wird es schwierig mit dem Verein.
So zwei Sachen. Da war weniger verbrannte Erde, ich finde. Also damals musstest du ja auch einfach, wenn dann kam der Brief der Fanszene mit Kontinuität und auf Jugendspieler jetzt noch eine eigene Mannschaft setzen. Das kam ja damals auch in dem Abstieg in die dritte Liga, und auch da hieß es ja, viel Neues zu beweisen, was ich tatsächlich schwierig finde, auch wenn ich es vorgesagt habe, ich hätte mich ja nicht böse drum, Rehm nicht mitzunehmen, alle deine Punkte mitgenommen, und verstehe ich total, aber es ist natürlich so, dass du das diese Saison halt so dermaßen eingerissen hast, was du damals versucht hast. Also okay, wir gehen in die Liga, wir haben eine neue Ausrichtung, wir hören euch, wir wissen, was ihr wollt, und wir versuchen das jetzt mit unserem Weg. Dann hast du dieses Jahr versucht, diesen Weg extrem stark zu gehen, und hast es komplett eingerissen, und sicherlich ist das was sehr viel Vertrauen nimmt.
Absolut.
In die Führung, und dann ist natürlich ein Beiersdorfer, der jetzt neu ist, wo man sagen muss, naja, dass der muss sich halt natürlich erstmal, und da ist ein weiter Weg zu beweisen, dass der zu diesem Verein passt. Das ist für mich ja von Anfang an gesagt, naja gut, verdienter Mann, hat viel gezeigt, aber ob der wirklich zum FC Ingolstadt passt, ist ein ganz anderes Blatt, und das muss jetzt eben bewiesen werden. Und der zweite Punkt, mit dem eben deswegen Vertrauen in Beiersdorfer, sportlich bestimmt, passt er zum FC Ingolstadt, da muss er noch viel zeigen. Mein persönliches Vertrauen in Rehm ist, also wenn du neu kommst, hast du keinen Kredit, und für mich ist er neu gekommen ohne Kredit und hat schon echt viel wieder auch vergammelt in dieser Rückrunde. Heißt, für mich startet der erstmal im Minus, was insgesamt für alle Beteiligten ein weiter Weg wird nächstes Jahr. Jetzt haben wir uns aber auch schon mal wieder weit ins Ausblickfenster gelehnt, was ja eigentlich irgendwie für spätere Geschichten gedacht war. Ja, letzter Punkt irgendwie noch, jetzt die nächsten drei Spiele, die noch ausstehen. Jetzt haben wir noch ein Doppelheimspiel. Gut, können wir uns noch ein bisschen, ja, hoffentlich beim besseren Wetter irgendwie ein paar Spiele, bei denen es für uns um nichts mehr geht, anschauen. Erstes Spiel HSV, für die geht es wenigstens noch um was. Und danach spielt es gegen Rostock und Hannover. Das kannst du noch ein bisschen ausklingen lassen, die ganze Saison. Gut, meine Motivation hält sich in Grenzen, aber auch diese Spiele werden wir sehen, und auch über diese Spiele werden wir wieder reden. Haben wir noch irgendwas?
Wenn du nicht einschläfst, dann schon, ne?
Falls ich nicht einschlafe. Vielleicht eins möchte ich dann schon nochmal irgendwie erwähnen. Letztes Mal hast du dich ja schon sehr kritisch über die Spielweise unserer U21 geäußert. Wie ist denn das inzwischen so, deine Sichtweise? Hat sich das geändert durch die Spiele danach?
Nee, ich fühle mich da auf jeden Fall bestätigt, nachdem sie jetzt auch am Wochenende 1-0 in Wasserburg verloren haben. Ich sehe da keinen Grund, da meine Meinung zu revidieren.
Sehr gut, sehr gut. Und diese ganzen Ausrutscher, hohen Siege davor, die lassen wir alle. Nein, wir freuen uns natürlich sehr darüber, dass Martins Kritik so gefruchtet hat.
Ja, also natürlich muss man da positiv erwähnen, dass da wohl der ein oder andere Kantersieg dabei war, über den ich mich wohl auch ordentlich gefreut habe.
Bene, nachdem du die letzten 20 Minuten nicht mehr mitreden durftest, möchtest du auch noch irgendwas sagen?
Nee, ich glaube, nach so ausführlichen Analysen, Emotionen, Rants etc., da kann ich nur noch schwer Sinnvolles hinzufügen.
Gut, dann haben wir jetzt noch Spaß bei den nächsten drei Spielen. Danach hören wir uns auf jeden Fall nochmal zu. Ich werde das jetzt hier mit veröffentlichen, nachdem wir letztes Mal, ihr werdet euch erinnern, letztes Jahr haben wir keine Saisonrückblick gemacht, weil irgendwie die Gesamtmotivation nach der Saison irgendwie sehr überschaubar war. Aber hiermit,
das war eine Saison, in der wir aufgestiegen sind. Das sagt auch alles über unsere Agenda aus. Aber ja, gut.
Hiermit loggen wir das ein. Wir werden auf jeden Fall nochmal eine Saisonrückblicksfolge machen. Wann wir das machen, wahrscheinlich am besten, nachdem alle Relegationen durch sind und irgendwie klar ist, wie das Teilnehmerfeld der nächsten dritten Liga aussieht. Aber wir hören uns diesmal nochmal.
Ja, wenn ihr das so sagt. Ja. Ja. Ich brauche keinen Rückblick, aber gut.
Notfalls mache ich das an einem Moritz. Grüße. Dann sind wir soweit.
Offenbar. Ja.
Schanzer, genießt es jetzt endlich mal, Sicherheit zu haben, wie die nächste Saison aussieht. Und dann hören wir uns zum Abschluss-Rant. Bis dahin eine wunderschöne Zeit. Servus.
Servus.
Servus.